Ja, ganz herzlich willkommen. Es ist jetzt, wie gesagt, Viertel nach, also CT, und deswegen fange ich jetzt wirklich auch an. Also willkommen zur Vorlesung Digitale Medien. Die Vorlesung ist konzipiert für grundsätzlich für Erstsemester, allerdings werden meines Wissens zwei verschiedene Studiengänge hier sein. Die allermeisten von Ihnen sollten eigentlich im Bachelorstudiengang Medieninformatik Hauptfach sein. Es müssten aber eigentlich auch Leute hier sein, die im Bachelorstudiengang Kunst und Multimedia im Nebenfach Medieninformatik sind. Wenn das so ist, könnten die mal die Hand heben, vielleicht müssen wir es ungefähr sehen. Ja, das ist so die Größenordnung. Sie haben sich ganz schön zusammengerottet da hinten. Ja. Okay. Also diejenigen aus dem kleineren Studiengang, wenn Sie irgendwelche Probleme erkennen, dass Sie sagen, hier mir fehlen bestimmte Voraussetzungen, die anderen können alle schon programmieren und wir viel weniger, irgendwelche solchen Dinge werden passieren, bitte wenden Sie sich an uns, dass wir da irgendwie eingreifen können, Ihnen weiterhelfen. Also wir sind uns darüber im Klaren, dass Sie eine bisschen andere Situation haben. Andererseits ist es so, wir fangen eigentlich von Grund auf an. Also es sollten keine wesentlichen Vorkenntnisse einen Unterschied ausmachen zwischen Ihnen. Weil das Programmieren muss man nicht können. Also wir erklären, was man braucht, durchaus dazu. Ja, vielleicht noch zur Vorstellung ganz einfach. Also wer sind wir eigentlich? Ich habe das, viele von Ihnen waren ja in dieser Orientierungsphase dabei, dort schon mal versucht zu erklären. Die Uni ist hierarchisch aufgebaut. Es gibt natürlich die Universität als Ganzes, dann ist sie eingeteilt in Fakultäten. Da sind wir hier in der Fakultät für Mathematik, Informatik, Statistik. Dann gibt es da drin das Institut für Informatik. Und das ist wieder aufgeteilt in 7 Lehr- und Forschungseinheiten mit verschiedenen Themen. Und eines dieser Themen ist Medieninformatik und mit den Leuten haben Sie zu tun. Mein Name ist Heinrich Hussmann, ich bin der Leiter dieser Lehr- und Forschungseinheit Medieninformatik und es sind 2 Professoren an der Lehr- und Forschungseinheit. Mein Kollege ist der Andreas Butz, den Sie bestimmt auch gelegentlich treffen werden, das muss man sehen, aber in dem Semester denke ich nicht. Wir sitzen mit unseren Büros und der ganzen Infrastruktur, auch sonst, die wir haben, in der Amalienstraße 17 im 5. Obergeschoss. Das heißt, wenn Sie uns besuchen wollen, was durchaus häufig passieren wird wahrscheinlich, weil Sie irgendwelche Bescheinigungen brauchen oder schon alleine der Zugang zum Beispiel zum Rechnerpool, da müssen Sie bei uns kurz mal auftreten sozusagen. Also wenn Sie uns besuchen wollen, dann gehen Sie hier aus dem Gebäude raus und in der Theresienstraße rechts, sozusagen Richtung Ludwigstraße und an der nächsten, die erste Kreuzung, die Sie treffen, ist die Türkenstraße, die nächste dahinter ist die Amalienstraße, dort wieder rechts und dann ist es irgendwie nicht mehr sehr weit auf der rechten Seite. Also rechts, rechts sozusagen. Die Oettingenstraße steht deswegen noch da, weil es eine ganze Menge Einrichtungen des Instituts gibt. Das Institut für Informatik ist eben mit seiner Zentrale in der Oettingenstraße. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Leute fragen, wo ist die Informatik, dann werden die Sie normalerweise zum chinesischen Turm schicken. Also nicht verwirren lassen. Wir, die Medieninformatiker, sind wirklich hier. Gott sei Dank nicht weit vom Hörsaal weg. Wenn Sie von mir was wollen, dann ist das Allereinfachste, mir E-Mail zu schicken. Ich bemühe mich auch, irgendwie in vernünftiger Zeit zu antworten, wobei es immer mal wieder so Phasen gibt, wo einfach der Eingang, die Möglichkeiten, das zu bearbeiten, ein bisschen übersteigt. Also wenn es mal Verzögerungen gibt, bitte ich um Verständnis. Aber um Ihnen da weiterzuhelfen, gibt es auch eine zweite Möglichkeit. Wir haben einen Übungsleiter, der ist hier dabei, das ist der Alexander De Luca. Der hat eine E-Mail natürlich auch, den können Sie sich wenden und den werden Sie gelegentlich treffen im Übungsbetrieb. Und er ist zuständig für die ganzen begleitenden Übungen, letztlich dann auch die Klausur zu organisieren und Ihnen sozusagen zu helfen, das Material, das ich hier versuche zu vermitteln, auch wirklich zu verstehen und selber sich zu erschließen. Der Herr De Luca hat selber Medieninformatik studiert, insofern kann er sich, glaube ich, sehr gut reindenken in Ihre Situation, natürlich schon vor einiger Zeit. Es wird nicht nur er sein, sondern wir haben eine Reihe, wie viele es jetzt wirklich geworden sind, 3 studentische Tutoren, das sind also Studenten höherer Semester der Medieninformatik, die wir sorgfältig ausgewählt haben, also Leute mit richtig guten Noten und auch irgendwie so vom Auftreten her sagen wir, geeignet für den Zweck, die Ihnen dann in diesen Übungsgruppen, wo Sie aufgeteilt werden, in kleinen Gruppen auch begegnen werden. Alle diese Dinge, die ich jetzt erzähle und die Sie vielleicht interessieren, wie heißt mein Übungsleiter, wie ist die E-Mail-Adresse, wo war jetzt wieder das Büro, das brauchen Sie sich nicht aufschreiben. Das Einzige, was Sie sich eigentlich aufschreiben oder merken müssen, so einfach, dass man es fast nicht aufschreiben muss, ist diese E-Mail, diese Webadresse. Findet man aber natürlich genauso, wenn man einfach über die Institutsseite einsteigt. Vielleicht ist die Webadresse die wichtigste, www.medien.informatik.unimünchen.de oder stattdessen auch kürzer ifi-lmu.de für Informatik, IFI, für Institut für Informatik, und statt Uni München LMU, das ist einfach gleichwertig. Wenn Sie diese Adresse anwählen, dann kriegen Sie sozusagen den Einstiegspunkt in die Medieninformatik, und da ist dann mit einem Klick die digitalen Medien, mit einem anderen Klick Informationen über Ihren Studiengang und auch eine Menge aktuelle Informationen. Es ist also sicher sinnvoll, dort einzusteigen. Und wenn Sie das DM hinten anhängen, dann kommen Sie direkt auf die Homepage jetzt dieser Lehrveranstaltung. Wir machen sehr viel übers Web. Das ist wirklich eine Informationsquelle, wo nicht einmal eine Seite aufgesetzt wird und die bleibt so, sondern die wird, sagen wir, sehr zeitnah aktualisiert. Das kann durchaus mehrmals täglich passieren. Also zum Beispiel wären so typische Aktualisierungen, dass es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dass man eine Übungsgruppe jetzt gerade am Anfang vielleicht verlegen will. Wir haben hier in der Vorlesung irgendwas geredet. Wir versuchen, irgendwie einen anderen Raum zu finden. Ob wir den Raum gefunden haben, steht dann dort. Sowas. Ja. Also es lohnt sich immer, regelmäßig dorthin zu schauen. Und ich werde gleich auch erzählen, Materialien zur Vorlesung gibt es auch dort. Also eigentlich alle Informationen sozusagen für den täglichen Betrieb der Vorlesung sind dort im Web zu finden. Ja, die M steht natürlich für digitale Medien. Ja, das lautet organisatorisches Zeug. Jetzt ist ja zunächst mal die Frage, was machen wir denn hier? Ich habe schon gesagt, wir setzen eigentlich nichts voraus. Ich möchte Ihnen Grundwissen zu digitalen Medien vermitteln. Die Lehrveranstaltung ist die einführende Lehrveranstaltung für die Medieninformatik und wird auch fortgesetzt mit einem zweiten Teil, im gleichen Umfang auch, im zweiten Semester. Die nennt sich dann Medientechnik. Man hätte auch einfach Medieninformatik 1, Teil 1 und Teil 2 sagen können, aber die Namen sagen schon ein bisschen was, weil was wir hier machen, sind sozusagen die Grundlagen, die Konzepte, und in dem zweiten Teil, in der Medientechnik, geht es mehr in die praktischeren Dinge, in Hardware, in Audio- und Videotechnik, und dort wird auch ein Praktikum stattfinden zur Produktion von Medien, also ganz konkret digitale Fotografie, digitales Videografieren, Produktion von einem Videofilm, Audiobearbeitung, Dinge dieser Art, wenn Sie dort richtig praktisch ausprobieren, ziemlich umfangreich auch. Ein bisschen, wenn wir sie auch in die Programmierung mit für Medien oder Multimedia-Anwendungen einführen, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, weil das erst im zweiten Semester ist. Also in dem Kontext steht die Vorlesung, und das hier sind die Themen, die wir uns jetzt in dem Semester vornehmen. Also informationstheoretische Grundlagen, damit wird es dann nächste Woche so richtig losgehen, zu verstehen überhaupt, was bedeutet das, wenn wir mit Informationen zu tun haben und insbesondere diese Information in sehr ökonomischer Art und Weise behandeln müssen. Mediendaten sind ja typischerweise sehr umfangreich und wir wollen komprimieren. Jeder, der mit Dateien, Mediendateien auf seinem Rechner zu tun hat, kennt das Problem, dass die so klein wie möglich gemacht werden müssen. Aber bevor sie überhaupt auf den Computer kommen, müssen sie überhaupt mal digitalisiert werden. Darüber fangen wir heute schon an, uns zu unterhalten, was das eigentlich bedeutet. Dann gibt es einen großen Block, der sozusagen einzelne Medientypen durchspricht. Das ist vielleicht das Kernstück sogar der Vorlesung. Wir fangen an mit einem Medientyp, der nicht wirklich immer als eigenes technisches Medium angesehen wird, nämlich Text. Ist aber ein ganz guter Einstieg, und dort gibt es dann zwei Unterthemen, nämlich das eine auf der gestalterischen Seite, ein bisschen was über Typografie, wie gehe ich mit Text sozusagen als Bild um, und das zweite ganz technisch, nämlich wie schaut Hypertext praktisch aus. Da wird also auch ein Einstieg in HTML gemacht werden, und Sie werden da auch praktisch mit HTML arbeiten. Wobei ich vermute, dass der eine oder andere schon HTML irgendwie kennt. Kein Problem, auch für die jetzt das erste Mal hören, was HTML ist, wir werden das so erklären, dass alle da einsteigen können und auf einen sozusagen gewissen gemeinsamen Informationsstand kommen. Ja, also das war der Text und dann kommt Audio, also Tonaufnahmen, dann Bilder und bewegte Bilder, also Video, wobei jeweils bei den Audiobildern und Bewegtbildern eine ganze Menge an Hintergrund auch dazu kommen wird, was ist es denn überhaupt das Phänomen, also was ist Licht, was ist Farbe, wie funktioniert unser Gehör. Also nicht, dass wir hier eine Physiologievorlesung aus der Medizin machen würden, da bin ich ja auch kein Spezialist, aber zumindest so viel, wie wir brauchen, um zu verstehen, was in der Medieninformatik eine Rolle spielt. Weil sehr viel von dem, was wir letztlich machen, wenn wir digitale Mediendateien speichern, bearbeiten, ausspielen, beruht nicht so sehr darauf, was sozusagen in der realen Welt passiert ist, sondern darauf, was der Mensch tatsächlich wahrnimmt. Also der klassische Fall, den Sie vielleicht schon öfters irgendwo gelesen haben, Sie kennen die MP3-Dateien natürlich, jeder von den Musikspielern. Und das funktioniert im Wesentlichen deswegen, weil man dem Gehör fast was vorschwindelt, dem menschlichen Gehör Dinge wegnimmt, die es sowieso nicht hören kann. Also wenn Sie sozusagen ein besseres Gehör hätten, dann würden Sie bei den MP3-Dateien fürchterlich erschrecken, wie verstümmelt die sind. Und in Wirklichkeit ist es also so, dass man sozusagen auf den Menschen ganz stark achten muss. Darum spielt es bei diesen Themen jeweils eine ganz zentrale Rolle. Ja, und dann kommen am Schluss drei Kapitel, die so ein bisschen eher Ausblick sind, weil es dafür dann auch vertiefende Lehrveranstaltungen geben wird. Das eine hat die Überschrift Webdokumente, dahinter versteckt sich eine spezielle Technologie, nämlich XML, die Extensible Markup Language, so ähnlich wie HTML, die vermutlich nicht mehr so viele kennen werden, die aber wichtig ist für viele, viele Anwendungen. Da gibt es aber später eine fortführende Vorlesung, aber dass man einen Einstieg hat. Dann ein bisschen was darüber, wie Webseiten interaktiv gemacht werden können, also wie Programme sozusagen in Webseiten eingebettet werden können, wenn wir ein bisschen uns mit JavaScript befassen. Einfach so weit, dass Sie zunächst mal eine gewisse Basisorientierung haben und einfach verstehen, was diese Mechanismen sind und dann selber weiterlernen können, wenn Sie es brauchen. Und auch eine kurze Einführung in die 2D- und 3D-Grafik, Computergrafik anhand von im Wesentlichen einer 2D-Sprache der SVG, Scalable Vector Graphics. Ganz kurz werde ich auch das VRML oder WRML ansprechen. Aber auch da ist es so, dass es später eine Lehrveranstaltung zur Computergrafik geben wird, die auch Pflicht für einen Bachelor Medieninformatik ist. Und zunächst mal sollten Sie halt einfach am Ende des ersten Semesters mal so die wichtigsten Themen gesehen haben und so ein bisschen den Einstieg haben, dass Sie vielleicht, wenn Sie damit irgendwo konfrontiert werden, auch sich mit eigener Hilfe sozusagen orientieren können. Ja, gefragt wird mir immer, was gibt es denn an Büchern dazu? Das ist leider nicht so toll, was es an Büchern gibt, die jetzt diesen Stoff, den ich gerade angedeutet habe, wirklich vernünftig abdecken. Vielleicht das einzige Buch, das man wirklich guten Gewissens empfehlen kann, weil es erstens nicht sehr teuer ist, kostet, glaube ich, 29,90 jetzt die aktuelle Auflage, was für ein Fachbuch, Euro leider, was für ein Fachbuch leider relativ günstig ist, ist dieses Taschenbuch Multimedia, was auch laufend aktualisiert wird. Also jetzt voriges Jahr ist die neueste Auflage rausgekommen. Das ist mehr so ein Nachschlagebüchlein. Das hat sich, glaube ich, schon bewährt, aber auch da würde ich sagen, kaufen Sie es nicht einfach blind, sondern schauen Sie zuerst mal rein, ob es Ihnen tatsächlich was bringt, ob Sie das Geld tatsächlich investieren wollen. Die anderen Bücher, die ich angegeben habe, sind auch schon ein bisschen älter und die umfassen schon Themen, die in der Vorlesung vorkommen. Letztlich, wenn Sie alle Themen irgendwo da drin finden. Das eine ist dieses Basiswissen Multimedia, eigentlich eine dreibändige Reihe aus Österreich von Andreas Holzinger, die eigentlich ganz anschaulich erklärt, wie das alles zusammenhängt. Ein bisschen eigentlich auch eher für den Fachhochschul- und sogar zum Teil Fachschulbereich konzipiert ist. Allerdings dann auch an vielen Stellen ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Und dann ein sehr wissenschaftliches Buch eigentlich von Ralf Steinmetz, das allerdings ein Stück inzwischen ja, veraltet ist, so ein bisschen, aber nachdem es sehr auf die Grundlagen geht, immer noch ganz interessant. Aber auch vielleicht nicht unbedingt so, dass Sie jetzt hingehen müssen und das Buch kaufen. Aber wenn Sie jetzt mal sozusagen, wir haben eine Lehrbuchsammlung drüben in der Bibliothek oder sonst, wenn Sie eben an entsprechende Bücher rankommen, das sind Bücher, in die es sich lohnt, zur Vorlesung reinzuschauen. Der wichtigste Tipp ist eigentlich, dass die weiterführende Literatur immer bei den Einzelthemen angegeben wird. Also das einzige Buch, das uns in dem sozusagen begleitend zur Vorlesung wirklich zu allem ein bisschen was steht, ist dieses Taschenbuch Multimedia. Und dann bei den einzelnen Kapiteln werde ich jeweils versuchen, Bücher anzugeben, die Ihnen Spezialinformationen geben, in denen Sie dann auch bestimmte Dinge vielleicht noch ein bisschen genauer nachlesen könnten, wenn Sie sich dafür interessieren. Oder wo Sie eben sagen, jetzt, das ist ein Gebiet, da will ich mich tief einarbeiten, wo es sich dann wirklich lohnt, das zu kaufen. Und die sind dann vielleicht besser, eine bessere Investition, als jetzt eben das Buch von Steinmetz oder sowas teuer ist und was Sie dann so oft auch wieder nicht reinschauen werden. Jetzt haben wir einen ganz alten Spruch da vorne dran, weil Sie sehen schon, ich erzähle Ihnen die ganze Zeit Dinge hier. Also der Spruch, der soll ins alte China zurückreichen, wo man es genau her hat, weiß man nicht so richtig. Gibt es verschiedene Quellen, denen es zugeschrieben wird. Aber das Wesentliche ist, wenn ich Ihnen was erzähle, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie das sehr bald wieder vergessen haben. Deswegen schreiben Sie ja auch mit. Wenn ich Ihnen Dinge noch zusätzlich zeige, wir werden auch Vorführungen machen, aber sehr viel natürlich wie jetzt mit dem Beamer arbeiten, dann haben wir vielleicht eine gewisse Chance, dass Sie bestimmte Dinge behalten, aber das ist immer noch ziemlich wenig. Wirklich begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, da steckt das Wort greifen drin, können Sie eigentlich erst, wenn Sie die Dinge tun. Also wenn Sie es können wollen, dann müssen Sie die Dinge tun. Und das bedeutet, die Vorlesung hier ist mit Sicherheit, ich bemühe mich darum, eine interessante Informationsquelle, aber die legt eigentlich nur die Grundlage dafür, dass Sie sich den Stoff erarbeiten. Letztlich muss das Verständnis dafür in Ihnen entstehen. Das kann Ihnen gar keiner abnehmen. Ich kann versuchen, das alles zu erklären, so wie ich es verstanden habe, aber da ist eine relativ große Barriere dahin, dass Sie wirklich die Dinge verstehen. Und die können Sie am leichtesten dadurch überwinden, dass Sie selbst einfach Dinge machen. Und um Ihnen dabei zu helfen, sind diese Übungen gut. Wie gesagt, ich erkläre Ihnen hier Überblicksdinge, die Konzepte. Ich versuche zu erklären, was hinter den Dingen steht und Ihnen so viel Grundverständnis nahezubringen, dass Sie selber in die Lage versetzt werden, sich zu orientieren. Ich werde aber nie irgendwelche vollständigen Handbücher hier vermitteln können. Ja, Beispiel HTML. Ja, es gibt unglaublich viele Details von dieser Markup-Sprache, mit der man Webseiten beschreibt. Ich werde Ihnen erklären, wie das funktioniert, werde auch durch die wichtigsten Dinge durchgehen, aber da werden hunderte von Details fehlen. Und die müssen Sie irgendwie nacharbeiten und die müssen Sie auch nicht auswendig lernen, sondern müssen im Wesentlichen Ihren Arbeitsstil finden, wie Sie sich die Informationen dann beschaffen und die wirklich wesentlichen Informationen dann parat haben. Und das kann ich in der Vorlesung natürlich nicht leisten, das können nur Sie leisten. Deswegen gibt es zur Vorlesung eben die Übungen. Und Sie sehen schon, das sind vier Übungen, vier Übungsgruppen, in die Sie eingeteilt werden, wenn die Gruppen also deutlich kleiner. Vielleicht jetzt nochmal zum Organisatorischen, zum Ablauf, und dann sollte ich vielleicht auch mit Ihnen mal ein bisschen diskutieren, ob das alles Sinn macht. Also die Vorlesung ist, wie man deutlich merkt, dienstags um 10. Wir haben das Pech, muss ich sagen, dass das eine dreistündige Vorlesung im Block ist, was sehr, sehr anstrengend ist für alle Beteiligten. Wir haben also die Zeit von 10 bis 13 Uhr und wir sollen in der Zeit 3x45 Minuten sozusagen Vorlesung machen. Das heißt, wir haben in diesen 3 Stunden von 10 bis 1 haben wir die Möglichkeit, 3x15 Minuten irgendwie zu benutzen sozusagen, also 45 Minuten, für Pausen oder Ähnliches. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man damit umgeht. Eine Art habe ich jetzt hier hingeschrieben, das muss aber nicht die einzige sein. Ich habe nicht wirklich genau hingeschrieben. Also eine Art, damit umzugehen, wäre, dass man CT anfängt, 10.15 Uhr, zum Beispiel so eine gute Stunde Vorlesung macht. Wird man nicht ganz genau timen, weil es halt je nachdem, wo es gerade gut passt, wird man vielleicht dann stoppen. Dann eine Viertelstunde Pause macht und dann kommt noch eine gute Stunde oder so noch wieder Vorlesung und eine Viertelstunde vor eins dann aufhört. Wäre eine Variante. Ja? Eine Viertelstunde vorne, eine am Schluss und eine irgendwo in der Mitte drin an Pausen. Es gibt aber auch andere Modelle. Wir können zum Beispiel ST anfangen, also sehen wir pünktlich anfangen. Es sah so aus, es wären viele eigentlich verfügbar um die Zeit schon. Und dann zum Beispiel 2 Pausen einschieben, was vielleicht insgesamt so der Sauerstoffzufuhr fürs Gehirn irgendwie ganz zuträglich wäre. Haben Sie noch weitere Modelle, die Sie interessant finden? Sonst würde ich sagen, dass wir vielleicht mal abstimmen über die zwei Modelle. Aber vielleicht gibt es vorher noch eine andere Idee.
10 Uhr haben wir unsere Mathevorlesung
auch. Also es sind eigentlich genau 10 Uhr. Das heißt, es wäre doch besser, 10 Uhr CT anzufangen, oder? Okay, das war nur Zufall, ja. Mhm. Ganz schön anstrengend. Mhm. Die geht dann um 8 an, oder wie?
Nee, jetzt fängt das um
8:30 an. Na toll. Okay. Das hört sich aber... Und da sind alle drin in der Mathevorlesung? Ja. Aber das hört sich so an, es wären dann wahrscheinlich mehrere Pausen irgendwie fast sinnvoll, oder? Okay, dann wäre also mein Vorschlag, dass wir dann doch CT anfangen, dass Sie vorher noch mal ein bisschen Chance haben, erstens den Weg zu überwinden und nochmal Luft zu holen. Damit ist die erste Viertelstunde weg, dass wir dann zwei Pausen machen und dann erst um 1 aufhören dann. Wäre das in Ihrem Sinne? Also Alternative wäre halt eine Pause und ein Viertel vor 1 aufhören. Das sind jetzt die zwei Modelle, die ich gerade überlege. Ja, noch eine Idee?
Anders als wenn wir eine Viertelstunde früher aufhören, haben wir da länger Mittagspause.
Genau. Ja, also Sie können aber nicht beides haben. Also entweder Sie haben eine lange Mittagspause und eine Pause oder Sie haben zwei Pausen. Ja. Und deswegen stimmen wir am besten ab, denke ich mal. Das sind die zwei vernünftigen Modelle. Also anfangen immer 10.15 Uhr. Und jetzt ist die Frage, wollen Sie lieber schon um 12:45 aufhören oder wollen Sie lieber eine zweite Pause haben? Also wer möchte denn gerne eine lange Mittagspause haben und dafür eine Pause weniger in der Vorlesung? Sind ganz schön mittagsfreundlich hier. Also ich glaube, die anderen sind wahrscheinlich dann eher weniger. Also wer ist für das andere Modell mit zwei Pausen in der Vorlesung? Das sind sichtbar weniger. Also es ist ja auch nicht zementiert. Also wir machen jetzt mal einen Versuch mit dem Modell, dass wir 15:45 anfangen, 15:45 aufhören und eine Pause dazwischen machen. Und sollten Sie dann feststellen, dass Sie es mit der einen Pause überhaupt nicht packen, dann müssen wir halt nochmal drüber reden. Kommen Sie zu mir. Noch zur Technik, ist das mit dem Mikrofon in Ordnung? Versteht man mich halbwegs. Ich kann auch versuchen, ohne Mikrofon zu reden, aber da muss ich natürlich ziemlich schreien. Ein bisschen ist es fast zu laut, denke ich, aber wenn ich nicht zu laut rede, dann geht es schon. Zu den Übungen, vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte dazu. Können Sie das oder soll ich das erklären?
Ich kann schon machen.
Müssen Sie aber schreien.
Vielleicht erstmal wichtig zur Anmeldung oder zum Allgemeinen, das müsste auf der nächsten Folie stehen.
Nee.
Ja. Ja, die sind wohl verloren gegangen.
Sie haben mir noch eine geschickt.
Mhm. Nochmal eine davor, na gerne. Die Übungen, die Anmeldung zu den Übungen beginnt nächsten Montagabend um 9 circa, weil um 8 Uhr die letzten ihre ZIP-Accounts bekommen haben müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alle wisst, ihr braucht diese Computer-Accounts. Die kriegt ihr drüben in der Oettingstraße. Auf der Website im LAZ sucht einfach mal irgendwie nach LAZ-ZIP-Account, also ZIP aber mit CIP.
LAZ? Nicht unser? RBG?
Oder RBG auch. Mhm. Aber man will es nicht mal bei Google Reddit gleichen. Der erste Test ist bei RBG, der hat selbst Zipperkonten. Versucht mal die Kombination davon. Da spielen die zwei Listen, wann ihr mit welchen Nachnamen euren Zipperkonten bekommt. Der letzte Termin ist nächsten Montagabend und endet am 8. Deswegen, um Chancengleichheit zu wahren, sind die Anmeldungen für die Übungen um 9. Die Übungsanmeldung ist die Knöpfe bei Unibox. Das ist ein Vorlesungsverwaltungssystem. Da solltet ihr den Link auf den Folien sehen, also auf den Folien hier noch auf der Webseite sind, steht da der Link. Den kann ich jetzt nicht aufstellen. Auf der Webseite könnt ihr beim ZIP-Account den Universe-Account holen, beziehungsweise eigentlich nur für Universe anmelden. Und dort findet ihr dann die Folien, digitale Medien und es gibt vier Übungsgruppen, die sie hier stehen. Und sucht euch einfach die aus, die am angenehmsten ist und meldet euch an. Wichtig ist, dass die Übungsgruppen begrenzt sind, ich habe mal grob hier gezählt, es sind ungefähr 100 Leute in dem Raum. Das heißt, jede Übung wird auch 25 Plätze haben. Also ist schnelles Anmelden. Deswegen noch geht es Montagabend erst los, damit ich irgendwie zumindest jeder von seinen Account hat. Ja?
Sieht das mal aus, als wenn wir zu der Zeit Vorlesungen haben, weil wir zum Beispiel ja noch das Vorlesen, das war
Das kann aber vom Nebenfach abhängen, ne? Wer kann und wer nicht.
Ja, also das ist klar, dass es eine Überschneidung gibt bei den Vitaminen. Deswegen haben wir zumindest an drei Tagen noch gelegt. Am Dienstag ist es relativ sinnlos, sie zu machen, weil dann die Vorlesung gerade ist, aber am Montag hätten wir noch einen Slot, den wir benutzen könnten. Aber vor der Vorlesung, die ich gemacht habe, ist auch nicht so richtig sinnvoll. Von daher sind das die sinnvollsten Slots. Versucht einfach, mich für eine von den Donnerstag- oder Freitagsübungen anzumelden und ich glaube dann einfach nochmal beim E-Mail. Also wenn ihr irgendwie so ein Problem haben solltet, dann kann man da schon einfach irgendwie ein, zwei Leute hin und her wechseln lassen. Aber es ist, also wir versuchen mal, ob es so klappt. Wenn nicht, dann einfach bei mir melden, okay? Jetzt noch vielleicht ganz wichtig auch, wozu sind die Übungen überhaupt gut? Grob gesagt, die Übungen sind dafür gut, dass sie die Klausur am Ende besteht. Für die Diplomstudien, der kann mal mit dem Finger sehen, wer hier noch im Diplomstudiengang ist. Schon für dich.
Auch für den weggesagt.
Um zugelassen zu werden für die Klausur, die Zulassungen müssen 8 der 10 Übungsaufgaben, also es gibt Übungsblätter jede Woche, oder zumindest fast jede Woche, 8 der 10 Übungsaufgaben mit einer Mindestpunktzahl von 50% der Übungsblattpunkte erreicht werden. Für euch anderen ist die Übung nicht verpflichtend, die Abarbeitung der Übungsblätter nicht verpflichtend. Ihr wollt aber als Bachelor natürlich alle eine gute Note am Ende haben. Deswegen wäre es für euch wichtig, die Übungsblätter auch zu machen. Und wir haben dann noch einen kleinen Anreiz. Und zwar ist es so, für jedes Übungsblatt, auf dem ihr mehr als 75% der Punkte habt, habt ihr schon einen Punkt für die Klausur. Also das sind quasi Bonuspunkte für die Klausur. Das heißt, der Anreiz ist dann noch, im Optimalfall könnt ihr am Ende schon 10 Punkte für die Klausur haben, ohne überhaupt die Klausur geschrieben zu haben. Was auch ganz nett ist. Ich möchte euch allerdings warnen, wir prüfen relativ hart auf Plagiate und in dem Fall, den wir abgeschriebenes Übungsblatt finden, wird es sofort als nicht bestanden und zwar nicht nur für den, der abgeschrieben hat, sondern auch für den, von dem abgeschrieben wurde. Also einfach selber machen, das ist auch machbar, dann hast du ja das Bonuspunkte und das kann ich gucken, aber das nächste Teil gucken wir uns alles eins lassen.
Wir haben so kurz für Multimedia am Donnerstag einen anderen Zeitraum, wäre das
nicht ein Eingangsreiter? Ja, das hat sich geändert. Das hat sich testweise geändert, wenn es da ein massives Problem geben sollte mit dem Zeitpunkt, dann kann man das gut versuchen, das rückgängig zu machen. Wir machen es erstmal mit dem Zeitraum, weil wir dann leider eine Doppelbelegung haben für den Raum.
Das ist nicht besser.
Achso, wer dann?
Gut, dann kann man halt nur wissen, welcher
Termin. Nee, der ist jetzt der richtige. Also es gab für den Raum, den wir die Übung haben, eine Doppelbelegung. Und deswegen haben wir versucht, das dazu zu lösen. Das wäre besser. Ja?
Genau, das geht nächste Woche an und wird dann wöchentlich so weiterlaufen zu der Zeit.
Was gibt's noch? Falls noch irgendwie Fragen oder allgemein, es wird so sein, Übungsblätter stehen dann über dieses Vorlesungsverwaltungstool die Vorlesungsblätter stehen über die Webseite zur Verfügung, die Abgabe läuft über das Tool. Ihr bekommt dann Korrekturen von euren jeweiligen Tutoren. Am Ende der Woche jeweils und hoffentlich hilfreich. Wenn es da irgendwie Probleme mit den Korrekturen gibt, auch einfach an mich wenden. Also wenn es irgendwelche Probleme mit den Übungsgruppen, mit den Übungsklettern oder irgendwas mit den Übungen zu tun hat, vorliegt, einfach in den E-Mail schreiben oder zu mir kommen. Ich bin auch im 5. Stock in der Amalienstraße. Übrigens, der Übungsgruppenraum, der ist auch in der Amalienstraße. Ich weiß nicht, viele von euch waren wahrscheinlich schon in dem Gebäude drüben, um irgendwelche Fragen zu stellen oder sonstiges. Für den Raum braucht ihr auch eine Kennung. Das heißt, ihr müsst.
Braucht man dafür schon einen Zip-Account?
Ja, man sollte auf jeden Fall einen Zip-Account haben und mit dem kann man sich dort auf den Rechnern einloggen und Dinge machen wie seine E-Mail von dem Zip-Account anschauen und sowas. Aber man braucht noch zusätzlich eine Bestätigung sozusagen, er muss sich registrieren, wenn man in dem Raum außerhalb der Übungen sein will. Also wenn Sie jetzt wirklich bloß zu den Übungsstunden hingehen, dann ist es schon okay, dann lässt sich jemand rein und kommen Sie wieder raus. Aber der Raum ist im Prinzip, wie man es heutzutage so schön sagt, 7/24, das heißt 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zugänglich über ein Zahlenschloss. Und da kriegen Sie natürlich von uns die entsprechende PIN. Und dafür brauchen wir aber von Ihnen die Daten einfach, dass wir sozusagen wissen, wem wir das gegeben haben. Und dafür müssen Sie sich nochmal extra registrieren. Sie müssen auch damit rechnen, dass in dem Raum eine zwar sehr einfache, aber eine Videoüberwachung ist für den Fall, dass eben ja, bei dieser Nachtöffnung tatsächlich irgendwas verloren geht, dass wir dann eine Chance wenigstens haben, das nachzuverfolgen. Ja?
Kann man für die Uhren auch seinen eigenen Rechner benutzen?
Ja.
Für die meisten ja. Manchmal kann es sein, dass ihr irgendwelche bestimmte Software braucht, die nur auf den ZIP-Pool-Rechnern installiert ist. Aber wenn wir können, wenn das irgendwie gewünscht ist, können wir das sofort auch bekannt geben, dann könnt ihr euch die Software besorgen.
Haben wir aber nichts mit zu tun.
Also wir versuchen eigentlich alles mit irgendwelchen Freeware-Tools zu machen, von daher ist das im Normalfall kein Thema. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, die komplette Übung basiert nur auf Freeware-Tools. Sollte es irgendwas geben, was nicht Freeware zur Verfügung steht, dann ist es zumindest auf den Rechnern im ZIP-Pool vorhanden. Eine wichtige Sache noch. Vielleicht, ihr braucht diesen Account nicht nur, um den Raum zu betreten, außerhalb der Übungsstunden, wenn ihr den Rechner dort benutzen wollt, also viele der Übungen ist theoretisch, aber es gibt auch praktische Teile, wenn ihr die Rechner benutzen wollt, braucht ihr auch diese Anmeldung bei uns, ansonsten kriegt ihr, wenn ihr dort einfach den roten Balken euch sagt, ihr bist nicht angemeldet, was soll das?
Also vormittags ist sie bitte Thompson da.
Ja,
Nachmittags ist meistens auch besetzt. Besser ist es, wenn man am Vormittag kommt.
Bitte nicht alle am
Dienstag. Bitte nicht. Ja.
Am besten dann vor dem Tag eurer ersten Übung machen, dann ist es so ein bisschen verteilt.
Okay, ich glaube, ja, gibt es dazu noch Fragen? Also ich meine, viele Dinge ergeben sich dann. Also hier steht auch nochmal die Klausur. Wir haben einen vorläufigen Termin da stehen, der ist aber, glaube ich, noch nicht bestätigt. Es wird voraussichtlich in der letzten Semesterwoche, wenn es große RAM-Probleme gibt, könnte es auch in den ersten Tagen nach der Vorlesungszeit, also der sogenannten Semesterferien, sein. Aber wir bemühen uns, es im Semester zu machen. Wird es eine Klausur geben, die nun letztlich entscheidet darüber, ob Sie diese 6 ECTS-Punkte erworben haben und wenn Sie diese 6 ECTS-Punkte erworben haben, mit welcher Note das dann sozusagen in die Gesamtnote des Bachelorzeugnisses einfließt. Also 6 von 180 ist nicht furchtbar viel. Ich muss immer wieder dazu sagen, an den Schulen werden Credits zum Teil anders gebraucht. Hier sind die Credits nur ein Gewichtsfaktor und Sie kriegen noch zusätzlich eine Note. Ja? Im Prinzip ja. Also da versuchen wir, es gibt diesen Herrn Reinhold Letz, der ihn vielleicht auch schon mal irgendwo genannt wurde, der so Studiengangskoordinator ist für die Bachelor-Studiengänge bei uns, Informatik und Medieninformatik, und der versucht in Absprache mit den jeweiligen Übungsleitern das so hinzubekommen, dass das also bestimmt keine Terminüberschneidungen gibt und auch sonst halbwegs menschlich ist vom Abstand, dass sie nicht irgendwie am direkt aufeinanderfolgenden Tagen die Klausuren haben. Außerdem haben wir bei den meisten Klausuren, also zumindest die Informatik und Medieninformatik kann ich es versprechen, bis jetzt immer am Ende der Semesterferien noch eine weitere Klausur angeboten. Also sozusagen vor Beginn der Lehrveranstaltung des Sommersemesters, dass Sie da auch noch eine Chance haben, die Klausur abzulegen. Also insbesondere dann, wenn die erste irgendwie schiefgegangen ist. Sie können diese Klausur beliebig oft wiederholen, aber ehrlich gesagt, das so schwierig ist es auch wieder nicht und das ist auch ziemlich interessanter Stoff. Ich glaube, das wird nicht so oft passieren.
Ich weiß auch noch eine Sache, und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch die Webseite schon kennen, es gibt ein Informatikerforum, www.die-informatiker.net. Da gibt es auch ein Unterforum für die Medien. Das ist relativ praktisch für euch, weil ihr wahrscheinlich relativ groß ist, dass einige der Tutoren dann relativ schnell Fragen beantworten wird. Wir wollen nicht, dass ihr dort Lösungen mit Jugendfeldern austauscht, allerdings ist es wichtig, da Jugendfelder zu besprechen, zu diskutieren und Probleme nachzumachen. Und das ist wahrscheinlich die Art, auf die am schnellsten irgendwie Feedback bekommen.
Also, da sind auch die Tutoren und Mitarbeiter präsent in dem Forum. Also, es kann durchaus passieren, dass man eine Frage stellt und dann von Herrn De Luca oder irgendeinem anderen aus unserem Team eine Antwort kriegt.
Anmeldung läuft, also wann alle angemeldet sind. Es gibt natürlich das erste Zugangsblatt erst, wenn alle irgendwie ihren Gruppen zugewiesen sind. Und dann gibt es einfach einen einwöchigen Rhythmus. Das Zugangsblatt gibt es ab, sagen wir, 0.01 Uhr und die Abgabe ist dann 23.59
Uhr.
Nein, die Übung ist dafür da, den Stoff aus der Vorlesung nochmal zu praktisch zu vertiefen, beziehungsweise vielleicht Stoff zu besprechen, der in der Vorlesung nicht drankommen kann. Plus alles, was später in der Klausur drankommen wird, habt ihr in der Übung mal gemacht.
Also,
doch, natürlich. Die Übungsmittel orientieren sich an der Übung, beziehungsweise dem. Also die Übung orientiert sich an dem Stoff der Vorlesung für die Woche. Und die Übungsblätter orientieren sich an der Übung für die Woche.
Das ist quasi so eine Art Arbeitsblatt zur Vorlesung, das jede Woche kommt. Und das wird im Wesentlichen in der Übung zunächst mal durchgearbeitet, dass alle Übungen das Gleiche machen. Und dann gibt es Hausaufgaben, denke ich, auch noch da drauf.
Für Bachelor ist das
Freiwillig. Ja, also das ist die Sache. Letztlich im Bachelorstudiengang, wenn Sie Ihre Studienordnung angeschaut haben, entscheidend ist tatsächlich diese Klausur. Und wer nun der Meinung wäre, dass er auf die Übungen verzichten kann, dem kann ich da nichts reinreden. Andererseits stecken wir viel Arbeit in diese Übungen und es ist wirklich das, was der alte Chinese da vorher gesagt hat, das ist schon wahr. Also wenn Sie die Klausur schreiben, da kommen genau die Aufgaben dran von dem Typ, wie man es in der Übung gemacht hat. Und es wäre einfach extrem ungeschickt, das nicht wahrzunehmen. Deswegen auch dieses Bonuspunktesystem. Es ist uns sehr daran gelegen, dass Sie auch diese Hausaufgaben machen. Es sollte Ihnen selber auch daran gelegen sein, weil Sie damit eben Rückkopplung über Ihren eigenen Leistungsstand kriegen. Ja, es gibt ja dann schnell mal diese Grauzone, wo man sagt, ich habe jetzt keine Zeit für die Hausaufgabe. Und in Wirklichkeit hat man nicht nur keine Zeit, sondern auch ein schlechtes Gefühl, weil man sich doch nicht so gut auskennt. Und das sollten Sie vermeiden. Sie sollten gerade dann, wenn Sie das Gefühl haben, das ist mir nicht absolut klar, sollten Sie unbedingt in die Übungen gehen, die Hausaufgaben machen. Es werden dort ja keine Noten über Sie gegeben. Das ist wirklich, das ist sozusagen die andere Seite. Sie haben wirklich frei die Möglichkeit, mit Ihrem Tutor und Ihren Kollegen dort sich auszutauschen und eben sich zu erarbeiten, was vielleicht Missverständnisse aus der Vorlesung waren, oder Lücken zu schließen, was auch immer ansteht an der Stelle. Also ganz, ganz große Werbung für die Übungen, bitte.
Achso, wie viele Punkte gibt es denn in der Klausur? Wenn es 1000 Punkte sind, dann macht es
100 Punkte, oder 90.
Normalerweise wirklich sind 100 Punkte, alles klar.
Also so 10% kriegen Sie. Ja, jetzt waren wir schon ganz viel bei dieser Webseite. Also diese eine Folie, die wir jetzt nicht gezeigt haben, wo nochmal der Link von Univerx steht, das ist nicht so furchtbar schlimm, weil das eigentlich komisch wäre, den aufzuschreiben und dann einzutippen. Gehen Sie mal auf unsere Webseite, da ist der Link und dann ist das auch alles viel einfacher. Ich habe es schon gesagt, dass die sehr wichtig ist. Dort werden auch die Materialien zur Vorlesung zur Verfügung gestellt. Also heute ausnahmsweise bei der ersten Vorlesung, weil das wahrscheinlich eh keiner wusste, kommen Sie erst nach der Vorlesung. Ansonsten werde ich versuchen, die so bereitzustellen, dass Sie am Abend vor der Vorlesung sich die dort anschauen können, sich runterladen können, gegebenenfalls, wie auch immer Ihr Arbeitsstil ist, ausdrucken können. Die werden im PDF-Format bereitgestellt, und zwar wirklich eine Folie, eine Seite, was zum Ausdrucken zunächst mal umständlich ist, aber mit ein bisschen Geschick und Ihrem Druckertreiber müssten Sie es hinkriegen, dass Sie dann auch mehrere Folien auf einer Seite ausdrucken, ein bisschen Platz sparend. Manche Leute machen das, dass sie sich die Folien dann sozusagen als Ausdruck mitnehmen und in der Vorlesung auf den Folienausdruck mitschreiben, sich da Notizen machen. Wie sie das genau machen, bleibt ihnen überlassen. Auf jeden Fall stellen wir die Materialien zur Verfügung, das ist einfach der Foliensatz. Eine zweite Sache, die wir versuchen, bei der technisch allerdings der Anspruch ein bisschen höher ist und weil ich also auch nicht absolut garantieren kann, dass nicht irgendwann mal was schief geht, ist dieser Podcast. Ja, Sie sehen, dass der noch zusätzlich zum Saalmikrofon noch ein weiteres Mikrofon hier mitspielt. Das geht hier in diesen Laptop rein. Und wenn alles gut funktioniert, dann schneidet der hier den Soundtrack sozusagen mit, was gesprochen wird, und synchronisiert dazu auch die Zeitstempel, wann eine Folie gewechselt wird. Und daraus wird dann im eigenen Arbeitsschritt eine Podcast-Datei erzeugt, eine MP4-AAC-Datei genau genommen, die vorbereitet ist dafür, dass sie mit Apple iTunes abgespielt werden kann. Aber geht natürlich auch mit anderen Playern. Der Vorteil ist, Sie können dann die Vorlesung sozusagen rekapitulieren und können auch ganz gezielt über die Kapiteleinteilung von iTunes an bestimmte Stellen springen, also zu einer bestimmten Folie. Die Folien stehen dann als Kapitelmenü zur Verfügung und sich dann zu einer Folie das anhören. Und Sie können, auch wenn Sie was anhören, da wo normalerweise die Coveranzeige bei iTunes ist, sich die Folie dazu anzeigen lassen. Also Sie können im Prinzip die Vorlesung auf die Art eigentlich auch komplett nachverfolgen. Also manche Leute werden vielleicht feststellen, dass sie auch meine versäumte Vorlesung damit irgendwie ausreichend verstehen können. Ganz wichtig ist, die Coveranzeige einzuschalten, sonst funktioniert es nicht. Und das andere ist natürlich, wenn irgendwelche Sachen hier im Raum gefragt werden, dann ist da wahrscheinlich auf der Aufnahme nicht viel drauf. Und wenn irgendwas an der Tafel steht, das ist natürlich auch nicht drauf zu erkennen. Das ist also sozusagen nicht die volle Information, aber doch eine ganze Menge. Also so schaut es dann aus. Das ist eine andere Vorlesung, die ich da habe, wenn man jetzt iTunes startet. Das ist also die Vorlesung, das sind die einzelnen Stunden sozusagen der Vorlesung, ja, die Termine. Und wenn das läuft, dann haben Sie dort in der Coveranzeige haben Sie die Folie dazu. Und es geht natürlich auch auf dem iPod. Aber der Vorteil von dem iTunes ist, dass das umsonst ist, auch für Windows. Das ist vielleicht eine ganz bequeme Sache. Aber alles nur Angebot für Sie, ob Sie es nutzen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Die Gliederung erkläre ich jetzt nicht nochmal. Das ist jetzt eigentlich bloß das, was ich vorher gesagt habe, in 10 nummerierte Punkte unterteilt. Und an der können Sie sich so ein bisschen orientieren, wo wir sind. Ich werde auch immer genau zeigen, wo wir sind. Das funktioniert also so, dass ich halt wirklich dann sage, jetzt sind wir in Kapitel 1, wie zum Beispiel jetzt genau sind wir in Kapitel 1. Und da gibt es 3 Unterpunkte, die auf der Gliederung noch nicht waren. Und ich zeige dann auch, welchen dieser Unterpunkte wir haben. Das wird auch wirklich markiert. So, jetzt würde ich in den Stoff einsteigen wollen. Haben wir doch eine Dreiviertelstunde gebraucht. Auch noch bevor wir eine Pause machen, noch ein bisschen was vom Stoff tun. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen, die Ihnen sozusagen im Magen liegen, insbesondere organisatorischer Art? Ja? Hussmann, Herr Hussmann, kann man sagen. Die Zeiten, wo man die Titel irgendwie mit sich rumträgt, die sind ziemlich vorbei. Wobei man sagen muss, Deutschland ist da noch ein bisschen sensibler. Also in Deutschland zum Beispiel ist es auf Fachtagungen immer noch üblich, dass auf Namensschildern Titel stehen und auf Papers Titel stehen. Wenn Sie sowas im internationalen Umfeld machen, dann werden Sie bloß ausgelacht. Da steht in den meisten Fällen nur der Vorname. Also, oder zumindest groß der Vorname und ganz klein noch der Nachname drunter. Nee, also machen Sie sich keine Sorgen um Titel. Noch was?
Und jegliche Information zur Übungsanmeldung finde ich dann auf der Webseite.
Ja, genau. Welche ist das? Die steht, das ist interessant, dass die Webseite, die stand zwar vorher da, die schreiben wir jetzt nochmal irgendwo ganz links hin. Das ist allerdings wirklich die... Ja, ich mache jetzt die Kurzversion, um das zu verschreiben, ifi.lmu.de. Das ist der Teil, den Sie eigentlich sich wirklich lohnt, sich zu merken, denn wenn Sie das ganze Studium lang immer wieder brauchen, das ist einfach die Seite, wo Sie alle Informationen über den Studiengang finden. Und wenn Sie nun direkt zu unserer Vorlesung wollen, dann machen Sie noch /dm dahinter. Wenn Sie das /dm weglassen, ist auch ein einfacher Link da. Also das ist wirklich wichtig, diesen Teil bitte sich merken oder aufschreiben. Noch was? Okay, na dann müssen wir uns mit Medieninformatik befassen. Ja, Medieninformatik ist zunächst mal ein Begriff, der irgendwie nicht viel sagt. Also jeder stellt sich irgendwie was drunter vor, aber so eine richtige Definition, also ich weiß nicht, ob Sie eine gefunden haben, ist gar nicht so einfach, das präzise zu definieren. Haben Sie noch ein Problem? Aber es steckt auf jeden Fall das Wort Medium schon mal drin. Ja, was ist denn jetzt ein Medium? Ja, wenn Sie da loslegen und einfach mal in Google das Wort Medium eingeben, Bildersuche vielleicht, wenn wir es ja mit Medien zu tun haben, dann finden Sie die verschiedensten Sachen. Also ein Medium ist zum Beispiel eine Tageszeitung. Medium ist ein Buch oder ja, passt ja gerade zur Buchmesse. Oder man sagt auch, Computer hängen irgendwie mit neuen Medien zusammen. Es gibt Speichermedien natürlich. Ne? Man sagt, also, wenn man jetzt irgendwie eine CD-Rolling kauft oder eine digitale Speicherkarte für eine Kamera, die Medien muss ich auch noch dazu kaufen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Bedeutung von Medien, die jetzt zunächst mal damit nichts zu tun haben. Also wenn man mal auf die Basis zurückgehen will, dann ist Medium ein lateinisches Wort. Und das ist einfach das in der Mitte. Logischerweise zwischen zwei Sachen. Und was, wo es in der Mitte ist, ist normalerweise zwischen zwei Menschen. Könnten auch vielleicht Maschinen sein, aber in der Regel gehen wir davon aus, dass es Menschen sind. Ein Sender und ein Empfänger. Natürlich können die auch im Dialog sein, aber ein einzelner Kommunikationsakt geht irgendwie von einem Sender zu einem Empfänger und da steckt was in der Mitte dazwischen. Und das gibt eigentlich noch am ehesten eine Vorstellung, was das wirklich ist. Es ist ein vermittelndes Element in der Kommunikation. Wenn Sie im Lexikon nachschauen, dann steht da auch, es ist ein Mittel zur Weitergabe und Verbreitung von Informationen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Varianten davon. Also hier versuche ich zum Beispiel mit Sprache oder mit Bildern was zu vermitteln. Aber Sie wissen ja auch, dass es Körpersprache gibt, dass es zum Beispiel die internationale Taubstummensprache ASL gibt, die wirklich nur durch Gesten funktioniert. Also das kann auf ganz verschiedene Art und Weise weitergegeben werden. Es gibt ganz verschiedene Mittel und damit eben viele Medien. Man muss ja aufpassen, ja, die Physiker, die Nachrichtentechniker, die Kommunikationswissenschaftler, die verstehen alle unter Medium irgendwie was Verschiedenes. Ja, in der Pädagogik, der Medieneinsatz im Unterricht, damit sind solche Sachen gemeint, ob man diesen Overhead-Projektor benutzt oder einen Beamer benutzt oder so. Aber es steckt alles irgendwie an diesem Begriff in der Mitte befindlich. Und wenn Sie da mal ein bisschen nachlesen und gerade in die Soziologie eintauchen, dann kommen Sie ganz schnell an Versuche, Medium zu definieren, die dann ja eigentlich auch schon von der Formulierung her klar machen, dass es eben schon ein sehr abstrakter Begriff ist. Also diese Definition von Siegfried Schmidt will ich jetzt gar nicht vorlesen, aber wenn jemand schon von allen Materialitäten redet, merkt man schon, dass der sich sehr bemüht, irgendwie alles einzufangen, was sich unter dem Begriff Medium denn überhaupt verstecken könnte. Und er sagt aber auch, es geht um die Kopplung von lebenden Systemen, also letztlich um Lebewesen, Menschen in der Regel. Man kann natürlich auch mit seinem Hund kommunizieren, schon klar. Ja, jetzt haben wir mit dieser Situation, in der Sie stecken, nämlich der, wenn Sie Medieninformatik studieren, ganz konkret damit zu tun, dass Sie mindestens aus zwei Fächern sehen, wie mit Medien umgegangen wird. Wir haben einen gewissen Medienbegriff hier in der Informatik und dann sind Sie vielleicht in der Kommunikationswissenschaft oder in der Medienwirtschaft und dort geht man mit Medien noch ein bisschen anders um. Und darum möchte ich gerne die gesellschaftlichen und technischen Medien sauber auseinandernehmen. Also gesellschaftliche Medien, das wäre jetzt so, wie es in der Kommunikationswissenschaft verstanden wird, in der Gesellschaftswissenschaft, Soziologie, wie funktioniert unsere Gesellschaft. Und dort ist ein Medium eine Sache, die ein relativ komplexes Phänomen ist, das zur Kommunikation zwischen Menschen dient. Also zum Beispiel eine Zeitung. Ja, hinter dem Begriff Zeitung versteckt sich ja ungeheuer viel von der Art, wie die Inhalte produziert werden, erzeugt werden, bis zu der Art, wie das dann gedruckt wird und letztlich auf welchen Wegen es verbreitet wird, ob man es kaufen muss, ob es kostenlos ausgeteilt wird. Alles das sind Zeitungen und diese ganze Klasse von Phänomenen, da sagt man, das ist ein Medium, das ist das Medium Zeitung. Oder man unterscheidet es dann vielleicht noch und sagt, es gibt verschiedene Untermedien, was weiß ich, eine Boulevardzeitung oder eine Fachzeitschrift oder sowas. Und da kommen auch so ganz pauschale Begriffe vor, wie das Medium Internet, was ein Informatiker schon ein kleines bisschen Bauchgrimmen verursacht, weil das Internet eigentlich nur eine technische Infrastruktur ist und was man darüber macht, eigentlich ziemlich beliebig ist. Wie man sieht, man kann darüber telefonieren, genauso wie E-Mail schicken oder Webseiten anschauen. Aber auch das wird in dem Bereich benutzt. Ein bisschen präziser wäre schon das World Wide Web, das ist schon irgendwie ein Medium, so ähnlich wie eine Zeitung, kann man schon sagen. Das bezeichne ich jetzt mal mit gesellschaftlichen Medien. Wenn wir in der Informatik draufschauen, dann haben wir natürlich viel mehr das technische Problem. Was ist denn wirklich so ein Medium, wenn wir das jetzt auf dem Rechner verarbeiten wollen, digital damit arbeiten wollen? Und da sagen wir jetzt mal, das sind technische Medien. Also das ist wirklich Informatik, Nachrichtentechnik. Und das geht viel mehr ins Detail, mehr in Einzelkanäle rein. Wir sagen zum Beispiel, ein technisches Medium ist Audio oder Ton. Oder ich habe vorher diese Liste schon gehabt von den vier wichtigsten Medien. Text würden wir als ein Medium sehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass das gesellschaftliche Medium www sich aus ganz vielen Einzelmedien zusammensetzt, zum Beispiel ganz vielen Texten, aber auch oft auch Ton und Bilder und Bewegtbilder, die werden da zusammen integriert in ein großes gesellschaftliches Medium. Noch spezifischer würde man vielleicht sagen, ein MPEG-Strom oder ein JPEG-Bild, das sind jetzt wirklich ganz konkrete technische Medien, die Sie übrigens beide auch kennenlernen werden. Also was machen wir jetzt in den digitalen Medien? Wir benutzen technische Medien, also zum Beispiel Bilder, Texte, Töne als Einzelmedien, setzen die technisch auch in einer bestimmten Art und Weise um, nämlich digital, worüber ich gleich reden werde. Und insgesamt durch die Integration über viele solcher technischen Medien entstehen gesellschaftliche Medien. Oft auch welche, die es vorher noch nicht gab. Bei der Zeitung war das relativ klar, wie das funktioniert. Bei der digitalen Zeitung haben sie völlig neue Möglichkeiten, zum Beispiel, dass einfach ein Leser die Zeitung verändert, indem man einen Kommentar zu einem Artikel dazu schreibt, was bei der klassischen Zeitung so über Leserbriefe auch ging, aber nur mit einer erheblichen Zeitverzögerung. Das heißt, wir schaffen in dem Sinn neue Medien. Und dieser Begriff neue Medien ist komischerweise ewig beständig, obwohl was Neues ja eigentlich irgendwann mal alt werden müsste. Aber nach wie vor sagt man, dass diese Medienformen, die es klassisch nicht gab bei Zeitung, Rundfunk, Fernsehen und so weiter, dass die nur durch die Digitalisierung, durch die Technik entstanden sind, dass die sogenannte neue Medien sind. Da muss man jetzt auch noch aufpassen, wenn irgendwas zwischen zwei Menschen steht, denkt man natürlich zuerst mal an die Kommunikation wirklich zwischen zwei Personen, also wie ein Brief, den mir jemand schickt. Interpersonale Kommunikation direkt. Also ich weiß, ich schicke meinem Freund zum Beispiel einen Brief. Das ist genau ein Empfänger, ein Sender, ein Empfänger. Was die Kommunikationswissenschaften, die Soziologie natürlich mindestens genauso interessiert oder sogar noch mehr, sind Massenmedien, die also an eine große Zahl von Empfängern gleichzeitig geschickt werden, wie es zum Beispiel beim Radio und Fernsehen und Zeitungen der Fall ist und natürlich beim World Wide Web auch. Und die damit natürlich auch zur Meinungsbildung und anderen gesellschaftlichen Prozessen beitragen. Das ist natürlich viel spannender und auch viel besser zu beobachten bei Massenmedien, als was jetzt sozusagen Meinungsbildung in persönlichen E-Mail-Kontakten tatsächlich stattfindet, obwohl das natürlich auch der Fall ist. Ja, und klassisch war das ganz einfach. Die Kommunikationswissenschaftler haben auch viel gesagt. Unser Institut hier war Zeitungswissenschaft, also stark auf Massenmedien konzentriert. Und hat sich um die interpersonale Kommunikation nicht so gekümmert. Bloß wenn man jetzt auf die technischen neuen Medien schaut, dann stellt man fest, dass das alles nicht mehr so leicht zu unterscheiden ist. Also zu unser aller Leidwesen ist zum Beispiel das interpersonale Medium E-Mail, das wirklich nur dafür gedacht ist, einem Empfänger was zu schicken, ist zu einem Massenmedium, zu einem Massenverbreitungskanal missbraucht worden. Das ist sehr ärgerlich mit der vielen Mail, die wir alle kriegen, die wir nicht haben wollen. Und entspricht auch nicht der Grundidee, aber es ist jedenfalls nicht mehr ganz klar, ob E-Mail jetzt eigentlich von der einen oder von der anderen Kategorie der beiden Medien ist. Oder ich habe es vorher mit der Zeitung schon erwähnt, wenn Sie an eine Online-Zeitung süddeutsche.de oder so, wenn Sie da ein Forum dranhängen haben, wo die Leute kommentieren, also gibt es eine ganze Reihe von Foren, die sehr intensiv genutzt werden. Spiegel.de zum Beispiel ist da, Spiegel Online wäre ein Beispiel, wo dann auch eine eigene Redaktion noch mal dran sitzt, die wirklich dann sozusagen mit den Kommentaren arbeitet, die ausfiltert, gezielt Kommentare zur Verfügung stellt, die auch zum Teil kürzt und so. Da haben wir was völlig anderes. Wir haben also eigentlich fast schon manchmal einen Dialog zwischen ein paar ganz wenigen Teilnehmern, fast als würden sich die E-Mail schicken, aber es findet in einem öffentlichen Raum statt. Also ob das jetzt ein interpersonales Medium, Kommunikationsmedium oder ein Massenmedium ist, weiß man nicht so richtig. Also die technische Entwicklung verändert die Kommunikationsformen einfach total und viele der Unterscheidungen fallen weg, die man vorher hatte oder werden zumindest extrem unscharf. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass wir es heutzutage bei allen diesen Kommunikationsvorgängen um über Netze vermittelte Prozesse, mit über Netze vermittelten Prozessen zu tun haben. Da ist das klassische Netz natürlich das Telefonnetz, das kennt jeder. Und dann gibt es Datennetze wie das ominöse Internet, was aber eigentlich nur ein Netz ist, das über viele andere Netze drüber gestülpt wird und auch über das Telefonnetz, aber viele andere spezialisierte Netze übertragen wird. Letztlich ist es so, dass wir auch da nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt eigentlich ein Sprachnetz wie unser Telefonnetz oder was ist ein Datennetz. Schon das klassische ISDN war ein Digital Network. Wir haben eigentlich nur noch digitale Telefonie in Deutschland, auch wenn Sie einen ganz nackten, reinen Telefonanschluss haben und auch kein ISDN bestellen, wird das trotzdem alles digital übertragen, was Sie da sagen. Und es ist eigentlich ein Datennetz, das dahinter steht, weswegen es auch so einfach ist, natürlich das Netz auch für Datentechnik zu nutzen. Umgekehrt können Sie aber natürlich Sprache übers Datennetz übertragen, weiß jeder, wenn man mit Skype oder so arbeitet. Oder Sie haben Telefone, die plötzlich einen USB-Stecker dran haben, die man in ein Telefon einsteckt. Sie haben Bildschirmanwendungen, die ausschauen wie ein Telefon, das ist ja bei Skype auch so ähnlich. Also die Sachen sind kaum mehr voneinander zu trennen. Ja, mit einem modernen Telefon steht man ja schon fast vor der Frage, soll ich jetzt sozusagen als Telefon telefonieren oder soll ich zuerst eine Internetverbindung aufmachen und drüber Voice over IP machen? Das ist technisch eigentlich verschieden, aber praktisch telefoniere ich halt einfach ab Sprachübertragung. Und das spricht man unter dem Begriff Konvergenz von Netzen an. So ähnlich wie die Unterscheidungen für die Medien verwischen, unterscheiden sich auch die oder verwischen sich die Bedeutungen, die solche Netze oder technologische Infrastrukturen haben. Die werden immer stärker auch für komplett andere Zwecke genutzt. Ein weiterer Trend, mit dem wir zu tun haben und warum die Medieninformatik garantiert eine lange Zukunft vor sich hat, ist, dass die Computertechnik als solche, die ja letztlich dahinter steht, dass wir eben mit digitalisierten Medien arbeiten können, dass die sich überall hin wie so ein Virus vorfrisst. Also sie haben fast keine Gegenstände mehr in absehbarer Zeit, in denen nicht irgendwelche Computer drin sind. Also das hier ein Beispiel, wären die Türschlösser, die hier in der Uni schrittweise überall eingebaut werden. Der Schlüssel ist letztlich ein digitaler Sender, da kann man über ein kleines Handheld-Gerät kann man das Ding programmieren oder auch auslesen. Und sie haben den normalen Vorgang des Schließens ersetzt eigentlich durch Datenkommunikation. Wenn Sie in moderne Seminarräume gehen, dann gehen Sie einfach rein und in dem Moment, wo jemand im Raum ist, gehen die Lichter an und wird die Heizung auf eine andere Temperatur geschaltet. Das heißt, allein dadurch, dass Sie in den Raum reingehen und Ihre Anwesenheit von irgendwelchen Infrarotsensoren registriert wird, haben Sie kommuniziert mit einem technischen System. Das heißt, der Alltag, der verwebt sich an ganz vielen Stellen ganz automatisch mit Informationstechnologie. Und da sind natürlich immer Kommunikationsvorgänge mit verbunden. Im Auto zum Beispiel merkt man das ganz deutlich. Wenn ich das Auto aufsperren, einschalten, beim modernen Auto mit Navigationssystem, sagt man das vielleicht gerade, wo ich bin und was weiß ich alles noch an Dingen. Das Telefon integriert ist, kriege ich im Auto angezeigt, dass ich eine SMS habe. Also es sind eigentlich Kommunikationsvorgänge und Medien überall drin in den Alltagsgegenständen. Um wieder ein bisschen mehr auf die Medieninformatik im eigentlichen Sinn zurückzukommen, da denkt man natürlich mehr an Bilder und Töne, aber wenn Sie schon ins Auto schauen, das Navigationssystem, das hat eben Bilder und das spielt auch Töne. Und das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten, kann man sagen, 5 Jahren, wo wir die Medieninformatik hier aufgebaut haben, auch gemacht haben. Man denkt zunächst mal an die Medienindustrie, an Film, Fernsehen, Zeitungen, sowas bei Medieninformatik. Aber es ist tatsächlich so, dass die Medieninformatik ein großes Austauschpotenzial sozusagen mit ganz klassischen Industrien haben. Also BMW zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner hier für uns und wir haben eine Vielzahl von Medieninformatikern wirklich, die dort arbeiten und auch das Profil, der Ausbildungsprofil ist für eine Firma wie BMW heutzutage hochinteressant und nicht nur jetzt diese, sagen wir, sehr hochwertigen Fahrzeuge, MAN zum Beispiel, die sehr robuste Alltagsfahrzeuge natürlich bauen, aber in denen auch wahnsinnig viel Technologie drinsteckt, die kooperieren genauso mit Medieninformatikern. Also, bloß als Vorwarnung, es ist nicht nur Bilder und Töne und Film und Musik, aber natürlich auch. Ja, und wenn Sie das anschauen, Grafiken, Tonaufnahmen, Partituren, ganze Kinofilme, denken Sie an die tollen Animationsfilme, die es heutzutage gibt, die sind eigentlich komplett natürlich digitale Informationen. Das sind im Wesentlichen eigentlich bloß Bits da. Bloß ist natürlich sowas wie der Wall-E-Film oder so, der zurzeit die Charts anführt, das sind so richtig ganz viele Bits natürlich. Ja. Und deswegen ist es eine Entwicklung gewesen, auch in der man ein bisschen gebraucht hat, bis man das technisch überhaupt beherrscht hat. Und ich finde das sehr interessant, dass in der Zeit, wo ich jetzt diese Vorlesung halte, die letzten 5 Jahre, das ist wirklich nicht so furchtbar lang her, dass sich in der Zeit ganz sichtbar die Digitalisierung in der Filmproduktion zum Beispiel massiv vorgearbeitet hat. Ja, ich habe 2003, hatte ich meine Folie, großer Meilenstein bei einem ganz großen Hollywood-Kinofilm, damals Gold Mountain, wurde erstmals der komplette Videoschnitt, komplette Filmschnitt auf mehr oder minder normaler PC-Technik, also auf High-End-Apple-Systemen, aber immerhin, also mit Systemen, die so im Consumer-Bereich der PC-Technologie sind, erledigt. Das heißt, natürlich mit sehr spezieller Software und auch mit natürlich hochprofessionellem Personal. Aber es ist einfach die Technik, die man vorher hatte, also das, so ein Schnittstudio vorher, das waren sündteure Anlagen und hochspezialisierte Leute, die bestimmte Eingabegeräte bedient haben, die wirklich so eine Geheimwissenschaft darstellen. Das ist plötzlich ersetzt worden dadurch, dass man einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Rechner hinstellt. Heutzutage kann man ganz anständigen Videoschnitt auch mit so einem Laptop wie dem hier machen. Und das ist inzwischen Routine. Und tatsächlich ist es so, dass immer mehr an den Spezialtechnikeinrichtungen sozusagen runtergefahren wird und immer mehr Standardtechnik kommt, auf der eigentlich Software drauf sitzt. Das heißt, wir haben im Prinzip diese zwei Sachen, Standardtechnik statt Spezialgeräten und Software statt Hardwarelösungen. Was immer noch nicht ausschließt, und es wird wahrscheinlich auf Dauer so bleiben, dass für bestimmte hochperformante Anwendungen, zum Beispiel eben das Rendern von Videosequenzen, um da vorher bei dem Wall-E zu bleiben, dass dafür natürlich Spezialtechnik benutzt werden wird, weil das noch eine Zeit dauern wird, bis unsere Rechner wirklich ausreichend leistungsfähig sind. Aber wenn Sie jetzt in die aktuelle Zeit schauen, wie gesagt, in der Vorlesung 2003 konnte man noch sagen, Kinoprojektion ist einfach so eine Masse, ein hochqualitatives Bild, das nun eine Leinwand so füllt, dass der Mensch eben die feinen Körnungen nicht mehr wahrnehmen kann, das für ihn einen realistischen Eindruck gibt. Das konnte man 2003 nicht realistisch mit digitaler Information sozusagen handhaben, das waren immer noch analoge Projektionen. Jetzt ist es so, dass die Kinos tatsächlich in diesen Jahren am Umstellen sind auf digitale Projektion und die sind zwar auch noch sehr teuer und das können sich nur große Kinos leisten, aber es ist inzwischen ein Standardprodukt. Die 2K-Projektoren werden schon sehr weit eingesetzt, die 4K-Projektoren sind gerade am Kommen und mit der 4K-Projektion hat man wirklich eine für einen Menschen sehr akzeptable und mit dem normalen Kinofilm vergleichbare Auflösung erreicht. Es ist einfach so, dass der Mensch nicht mehr Details so richtig unterscheiden kann. Also das geht rasend schnell. Also jetzt immer noch, ja, passiert der Prozess, dass diese Digitalisierung Schritt für Schritt unsere Welt verändert. Es ist noch nicht so furchtbar lange her, da waren Digitalkameras eine Spinnerei für Spezialisten. Also wann habe ich meine erste Digitalkamera gekauft? Das ist auch irgendwie 2004 oder sowas gewesen, ne? Nee, 2002 gewesen. Also allerjüngste Vergangenheit eigentlich im Sinne der Technikgeschichte. Heutzutage kriegen Sie nichts anderes mehr als eine Digitalkamera. Wenn Sie einen Film kaufen wollen, werden Sie schon manchmal komisch angeschaut. Also was zum Teil schade ist, weil viele Dinge verloren gehen dabei, darüber können wir uns auch dann bei den Einzelmedien unterhalten. Aber es ist einfach, man muss sich diese Wucht der Entwicklung auch mal bewusst machen. Das bedeutet, in Medienunternehmen, denken Sie jetzt eben zum Beispiel an die Filmproduktion, da verändern sich die Abläufe total und Informationstechnik spielt einfach immer größere Anteile da drin, nimmt einfach immer größere Anteile ein. Und es passiert auch das andere, dass dadurch, dass das so erschwinglich wird und nur noch Software ist, die man auf normaler Technik ausführen kann, dass eben plötzlich Privatleute anfangen, eben Filme zu schneiden und tolle Diashows zu machen, die sie vorher von so halbprofessioneller Qualität, die sie vorher nie schaffen hätten können. Das heißt, auch in dem Sinn wird jetzt Medienverarbeitung wieder in seiner Rolle für die Gesellschaft komplett verändert. Denken Sie bloß daran, dass heutzutage keiner mehr einem Foto wirklich richtig glaubt, weil er nämlich weiß, dass es Photoshop gibt. Das ist eben auch eine Geschichte, die erst in den letzten Jahren so massiv passiert ist, dass jeder Privatmann quasi die Möglichkeit hat, mit wenig Aufwand Bilder zu verändern und zu manipulieren. Also die Beispiele reichen hoffentlich, um klarzumachen, dass das nicht bloß jetzt eine kleine Randerscheinung der Informatik ist, sondern eine Transformation, die wirklich unsere Gesellschaft ganz massiv mit berührt und deswegen ist die und verändern wird. Deswegen ist ja auch die Kombination mit Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften so wichtig. So, jetzt wären wir eigentlich an einer sehr passenden Stelle. Wir haben jetzt ungefähr, ich habe jetzt eine Stunde ungefähr auf Sie eingeredet. Es kommt jetzt was ganz anderes, Typen von technischen Medien. Also das wäre jetzt ein Moment, wo man eigentlich ganz gut mal eine kleine Pause machen könnte. Sind Sie damit einverstanden? Also ich fange wirklich genau um 17:55 wieder an. Ja, es wäre so empfehlenswert, dass Sie um halb wieder reinkommen und Ihre Plätze einnehmen. Also um 35 geht es weiter.
Warte jetzt.
Pause.
Vielleicht ganz kurz, ich muss jetzt weg. Wenn es noch irgendwelche Fragen zur Übung gibt, kann man auch einfach mal bei mir vorbeischauen oder mir eine E-Mail schreiben oder ins Forum schreiben. Alles ist okay.
Okay. Vielleicht schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse nochmal schnell als letzten Akt nochmal an die Tafel.
Steht auch alles auf der Webseite.
Steht immer alles auf der Webseite. Also, was wir heute noch an Themen vor uns haben, sind eigentlich zwei Blöcke. Das eine ist sozusagen ein allgemeiner Überblick nochmal über Medien, den Medienbegriff. Das ist vielleicht ein bisschen trocken und abstrakt. Ich möchte es schon machen, weil es eigentlich eine ganz gute Systematik gibt. Ich werde das aber versuchen, ein bisschen zu komprimieren. Und dann wollen wir aber tatsächlich eben nicht bloß die Medien, sondern auch den Begriff der digitalen Medien uns anschauen. Und dem sollten wir vielleicht am Schluss, obwohl es am Schluss ist, sozusagen nochmal genügend Zeit spendieren. Also wundern Sie sich nicht, wenn das jetzt im Moment die nächsten Sachen ein bisschen vielleicht schneller gehen. Also wir haben ja vorher von technischen Medien geredet. Welche Medientypen gibt es da? Und es gab mal einen Standard, der inzwischen nicht mehr ganz so stark Bedeutung hat, nämlich das MHEC. Das ist irgendwie, das H steht für Hypertext. Und in dem wurde mal diese Unterscheidung getroffen, die einem, glaube ich, einen ganz guten Begriff darüber gibt, wie komplex eigentlich auch noch, wenn man technische Medien anschaut, der Medienbegriff ist. Also was gibt es denn an verschiedenen Medientypen? Wie kann man die unterscheiden? Ja, zunächst mal kann man über die Perzeption dran gehen. Perzeption heißt Wahrnehmung. Das heißt, was haben Menschen an Kanälen, um überhaupt Informationen aufzunehmen? Was gibt es an Sinneswahrnehmungskanälen? Da spricht man auch von Modalitäten. Das ist ein Begriff, der aus der Psychologie kommt und der sich auch in der Medieninformatik stark und der ganzen Interface-Technologie stark eingebürgert hat. Das heißt, wir haben natürlich das Hören, wir haben das Sehen und das sind tatsächlich die zwei Hauptkanäle, die zwei Hauptmodalitäten, mit denen wir es zu tun haben. Aber es gibt natürlich die klassischen fünf Sinne. Es gibt natürlich weiter das Fühlen, das Riechen und das Schmecken. Über Riechen und Schmecken will ich jetzt nicht zu viel verlieren, weil das ist technisch noch weitestgehend in den Kinderschuhen, dass man das als Medium unterstützt. Aber beim Fühlen sind wir natürlich an einer Stelle, wo gerade sozusagen ein sehr starker Umbruch stattfindet. Also haptische User Interfaces oder haptische Feedback-Systeme, die also über das Fühlen funktionieren, sind gerade dabei, massiv an Bedeutung zu gewinnen. Also das wird in absehbarer Zeit durchaus eine Rolle spielen. Also wenn Sie an solche Sachen denken wie Touchscreens zum Beispiel, die Ihnen ein Bestätigungssignal geben, wenn Sie eine Taste gedrückt haben, dass die leicht vibriert. Solche Dinge sind kommerziell schon erhältlich. Und wenn Sie an Joysticks zum Beispiel denken, in Computerspielen oder ähnliche Geräte, oder auch an die so Spielkonsolen wie die Wii denken, dort hat man schon eine ganze Menge von Dingen, die eigentlich im Bereich des Tastsinns oder des Fühlens und verschiedener Sinneswahrnehmungen in diesem Bereich mit eigentlich integriert in Computerinterfaces. Also die ersten zwei, Sehen und Hören ganz bestimmt und Fühlen ganz sozusagen bald als wichtiger Weiterfaktor, ja, mit dem Geruchssynthese und Geschmackssynthese und so sind wir noch nicht so furchtbar weit. Also das ist, wie nimmt der Mensch zunächst mal die Dinge wahr? Wir haben diese verschiedenen Kanäle und das sind Medientypen im Sinne der Perzeption des Menschen. Jetzt ist aber die Frage, wie kann ich das denn repräsentieren? Also was, wie schaut das denn aus? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine bestimmte Information, die ich übertragen will, entweder als Text im Buchstaben, irgendwie das bloß wirklich die laufende Nummer des Buchstabens sozusagen im Alphabet übertragen wird, eigentlich eine Folge von Zahlen, oder ich habe einen formatierten Text, so wie so ein Textverarbeitungsdokument oder wie so eine Webseite, was ja eigentlich schon fast wieder ein Bild ist, oder ich habe, was man ja manchmal trifft, gerade wenn man irgendwie sich irgendwo anmeldet, um sicherzustellen, dass ein Mensch die Eingabe macht, ein Bild, das eigentlich Textinformation enthält, zum Beispiel so eine verzerrte Schrift, da wird wirklich bewusst über ein Bild, das eigentlich gar nichts mit Text zu tun hat, wird Text übertragen. Das heißt, ich kann die gleiche Information ganz verschieden repräsentieren. Es ist aber im Zweifelsfall immer noch der gleiche Text. Das heißt, wir haben es mit einer bestimmten Kodierung immer zu tun, die dann über diesen Sinneskanal aufgenommen wird, zum Beispiel über die Augen. Und genauso auch bei den Ohren und beim Fühlen letztlich auch. Und da stecken auch natürlich komplizierte psychologische und auch gesellschaftsrelevante Phänomene dahinter, dass es Symbolsysteme gibt, dass mit bestimmten Texten oder Farben oder so bestimmte Assoziationen verbunden werden, dass da also noch mehr Information oft sozusagen allein in der Repräsentation steckt, als wir gemeint haben zu repräsentieren. Also zum Beispiel, wenn man Text in Grün oder Rot schreibt, wird jemand in unserem Kulturkreis bei Grün zum Beispiel an irgendwie frei, in Ordnung, kann man gehen oder so interpretieren, bei der Ampel und Rot als irgendwas, was gefährlich ist oder so. Während jetzt Grün bei bestimmten Leuten eindeutig zum Beispiel auch einen religiösen Hintergrund hat und auf den Islam hinweist. Also es ist schwierig sozusagen die Symbolsysteme, die noch drunter liegen, irgendwie ganz zu vermeiden. Wenn wir also jetzt einen Sinneskanal haben und eine Art, wie das repräsentiert wird, dann ist natürlich die Frage, wie kommt es denn überhaupt, diese Repräsentation in den Sinneskanal rein? Das heißt, wir brauchen Präsentationsmedien, also sowas wie Papier, Bildschirm, Lautsprecher, wie das überhaupt übertragen wird, meistens technische Hilfsmittel. Also insofern ist, wenn wir jetzt sozusagen über so locker reden, über Audio, sind da schon ganz verschiedene Ebenen damit verbunden. Die Wahrnehmung des Menschen, die Art, wie Information überhaupt in Audio repräsentiert wird und zum Beispiel geht es über einen Kopfhörer oder geht es über einen Lautsprecher. Damit sieht man schon, dass jetzt über Medien und technische Medien und Multimedia zu reden viel komplizierter ist, wenn man genau hinschaut, als im ersten Moment erscheint. Was noch dazu kommt, ist, dass man mit Speichermedien natürlich auch zu tun hat, die wir schon erwähnt. Also Disketten gibt es immer noch, aber im Wesentlichen halt CDs, DVDs, irgendwelche Speicherkarten, Flashspeicher, aber auch das klassische Papier. Und Information muss auch übertragen werden, also zum Beispiel über eine Funkstrecke, über Glasfaserkabel, über Kupferkabel, die verschiedensten Varianten. Das heißt, Sie haben ein Übertragungsmedium noch dazu, zu der auch wieder eine ganze Menge Technik dazu gehört, über die ich jetzt gar nicht viel reden will. Das heißt, wir haben im Prinzip auch noch einen Träger für den Informationsaustausch und diesen Begriff Informationsaustauschmedium, den nimmt man oft so als Oberbegriff eigentlich für Speichermedium und Übertragungsmedium. Also irgendwie wird die Information auch noch übertragen und gespeichert und ausgetauscht und das kann eben so sein, dass es eben gespeichert wird, woanders hingetragen, dort wird eingelesen oder dass es direkt sozusagen über ein Netz übertragen wird. Was das Ganze soll, ist nun dieses Spektrum zunächst mal klar zu machen, dass technische Medien sozusagen diese Dimensionen haben, der Wahrnehmung, der Repräsentation, der Präsentation, also welche Geräte werden tatsächlich verwendet, um das den Sinneseindruck herzustellen und der Informationsaustauschmedien, also gespeichert oder übertragen. Und das kann man auch noch unterscheiden. Uns interessieren vor allem die oberen drei hier. Wahrnehmung, Repräsentation und Präsentation, das ist in der Medieninformatik wirklich wichtig. Und wir werden insbesondere die Wahrnehmung und die Repräsentation, wenn wir in dieser Vorlesung für die verschiedenen Medientypen auch ausführlich diskutieren, also wie funktioniert der Sinneskanal des Menschen, und wie kann man Information dort kodieren für diesen Sinneskanal? die Präsentation, welche Hilfsmittel benutzen wir, um das dann wirklich rein und raus zu bekommen aus einem Rechnersystem oder einem EDV-System im weitesten Sinn, das wird dann eher bei den digitalen Medien eine Rolle spielen. Und diese ganze Informationsaustauschgeschichte, die gehört zwar auch zur Medieninformatik, aber die wird eher von den Kollegen im Bereich Rechnerarchitektur, Rechnernetze dann ihnen nahegebracht werden. Wäre auch ein Gebiet, in dem die Nachrichtentechnik zum Beispiel eine Rolle spielt. Also da, das benutzen wir, halten wir uns aber sozusagen jetzt in den Medieninformatik-Vorlesungen ein bisschen zurück. Jetzt sage ich die ganze Zeit, was Medieninformatik ist und dass es keine Definition gibt. Also habe ich jetzt auch mal versucht, eine Definition wenigstens mal hinzuschreiben. Also was ist es jetzt eigentlich, was wir hier machen? Es ist eine angewandte Informatik, das heißt, wir benutzen die Informatik, wenden sie an. An manchen Stellen müssen wir auch die Techniken erweitern, die da sind. Wir befassen uns dabei mit technischen Medien, das heißt, wir wenden die Informatik auf technische Medien an, mit allen diesen Facetten, die Sie vorher gerade gesehen haben, und wollen menschliche Kommunikationsprozesse unterstützen. Was bedeutet, gesellschaftliche Medien zu gestalten? Das ist also so grob die Medieninformatik. Das bedeutet, dass wir eben uns mit den Menschen intensiv befassen müssen und die anderen Medientypen natürlich auch für uns eine Rolle spielen. Es ist, wie man schon irgendwie raushört, ich sage jetzt so oft Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Physiologie, es ist grundsätzlich eine interdisziplinäre Angelegenheit. Anders als die klassische Informatik, die kann man durchaus studieren, ohne sich irgendwie um andere Fächer zu kümmern. Das ist durchaus denkbar, sich mit Algorithmen und Datenstrukturen zu befassen als einzigen Inhalt. Und das ist bei uns eben was, das wir nur anwenden. Ja, vielleicht ein Begriff, den will ich aber auch schnell abhandeln, das ist dieses berühmte Multimedia. Ja, Medieninformatik habe ich gerade versucht, was das heißen soll. Multimedia trifft man oft und auch da weiß keiner, was das sein soll. Ich habe so eine Sammlung von Definitionen aus der Literatur hier zusammengetragen. Also man braucht sie gar nicht alle lesen. Die ersten zeigen eigentlich so ein bisschen, dass das ja hilflos operiert wird oft. Ja, die erste Definition spricht von Windows-PCs, was mit Sicherheit nicht die Definition von Multimedia sein kann, was alle möglichen anderen Geräte gibt, was weiß ich, Spielekonsolen, iPods oder so, sind das keine Multimedia-Geräte. Die zweite Definition ist schon besser, die ist, wahrscheinlich hat sich die inzwischen geändert, schon ein paar Jahre älter in der Wikipedia. Aber da steht zum Beispiel, Interaktion gehört zu Multimedia dazu, was schon richtig ist irgendwie, aber wenn es schon Audio, Video, Interaktion und Spiele ist irgendwie eine auf der gleichen Ebene aufgeführt, sehr eigenartig. Ja, also eine Definition, mit der man ganz gut arbeiten kann, vielleicht ist die von Henning. Multimedia ist ein Trend, finde ich eigentlich ganz gut gesagt, weil Multimedia ist schwer scharf zu definieren. Es ist mehr so ein Modebegriff, aber eigentlich eine sehr haltbare Mode. Und zwar ein Trend, die Kommunikationskanäle des Menschen sozusagen zu integrieren, integriert zu benutzen und als Gesamtheit für die Kommunikation zu nutzen. Das, finde ich, drückt es ganz gut aus. Eine zweite brauchbare Definition stammt von Ralf Steinmetz. Die ist viel schärfer, das ist eben auch ein Wissenschaftler, aber auch enger. Und vieles von dem, was man wirklich trifft an Multimedia-Systemen, was als Multimedia bezeichnet wird, passt da gar nicht rein. Der sagt, man braucht also mehrere technische Medien, und zwar mindestens ein zeitabhängiges und ein zeitunabhängiges. Also ein zeitabhängiges Medium wäre zum Beispiel Ton oder Video, was also über die Zeit sich verändert. Und er sagt, wir müssen mehrere solche Dinge zusammenbauen, also zum Beispiel Ton und Bilder, also eine Animation mit Begleitmusik, das wäre bei ihm wirklich ein Multimedia-System sozusagen, eine Multimedia-Darstellung. Das ist aber durchaus relativ eng, weil viele Leute tatsächlich auch ohne dass zeitabhängige Medien drin sind, schon von Multimedia sprechen. Also das ist eigentlich bloß klarstellen, dass das alles in den Definitionen nicht sehr scharf definiert ist. Es gibt Begriffe, die versuchen, das genauer auseinanderzunehmen, die stammen aus der Psychologie. Bernd Weidenmann ist ein Psychologe, Medienpsychologe, und dort kann man es ein bisschen präziser sagen, dann sagt man aber nicht mehr bloß so multimedial, sondern da gibt es verschiedene andere Ebenen, Unterscheidungsmöglichkeiten, die man mit unseren Facetten von vorher auseinandernehmen kann. Also die reine Präsentation, das Hilfsmittel der Ein-Ausgabe, wenn man das anspricht, das ist das Präsentationsmedium. Und da könnte man sagen, monomedial ist, ich habe ein Präsentationsmedium. Ich habe eine Stereoanlage, da kommt Ton raus, da kommt Musik raus. Das ist monomedial. Wenn ich Multimedia habe, dann habe ich einen PC, wo auf dem Bildschirm was angezeigt wird, wo Lautsprecher dran sind, wie bei der Stereoanlage, wo vielleicht noch andere externe Eingabegeräte dran sind, wo ich auch wesentlich interaktiver arbeiten kann damit. Das heißt, ich habe mehrere technische Systeme zur Präsentation sozusagen kombiniert. Ganz typisch wäre das, ich habe einen PC mit zum Beispiel mit einem ganz anderen Medium wie im Fernsehen kombiniert. Das ist eindeutig multimedial auf der Ebene der Präsentation. Wenn wir jetzt ein bisschen sozusagen uns auf den Menschen zubewegen, dann verwenden die Psychologen andere Begriffe. Die sagen beim Repräsentation, bei der Codierung, sagen sie eben dann monokodal und multikodal. Also da geht es gar nicht mehr so darum, wie wird mir das dann angezeigt, sondern ist es denn, was ich da sehe, nur Text oder ist es Text mit Bildern oder ist es sind es Bilder mit Ton? Und in dem Sinn kann man zum Beispiel eine Grafik mit Beschriftung durchaus nicht wirklich als Multimedia bezeichnen, aber zumindest als multikodal. Ich habe einerseits sozusagen unser Wahrnehmungssystem für Bilder und andererseits die Fähigkeit, Texte zu lesen und habe die zusammen integriert zu einem neuen Medium. Ist also so ein bisschen wie Multimedia, aber auf einer sozusagen einfacheren Ebene und weniger technisch. Und da empfehlen die Psychologen eigentlich, denke ich, zu Recht, dass man dann nicht einfach so pauschal von Multimedia redet, sondern sagt, das ist jetzt multikodale Repräsentation. Und der Begriff wird nicht so häufig benutzt, aber der dritte unten, der wird wirklich häufig benutzt, wo es dann wirklich um die Sinneskanäle geht, um die Perzeption. Ich kann nur einen Sinneskanal ansprechen, ist bei der Stereoanlage oben schon so gewesen, oder wenn ich eben wirklich nur eine Diashow habe, ohne Begleitmusik zum Beispiel, dann ist das nur visuell. Oder ich kann es eben kombinieren, also zum Beispiel Bild und Ton zusammen zu kombinieren, und das sind monomodale oder multimodale Systeme. Und das ist ein Begriff, den man sehr häufig trifft, also zum Beispiel multimodale User Interfaces sind eben welche, bei denen zum Beispiel eben Bilder und Töne eine Rolle spielen, wo sie Signaltöne haben oder Spracheinausgabe oder solche Dinge. Das wäre typisch für multimediale User Interfaces. Also was heißt das in der Summe, was man sich jetzt so merken kann aus dem, was ich Ihnen erzählt habe? Diese Begriffe Medium und insbesondere Multimedia sind recht schillernd. Und genau genommen, wenn man präzise darüber reden will, sollte man eigentlich dazu sagen, was man meint. Und dann vielleicht ein Vorschlag wäre, sich in dieser Tabelle zu orientieren, nochmal nachzudenken, bin ich auf Präsentations-, Repräsentations- oder Perzeptionsebene, dann wird es schon ein ganzes Stück irgendwie wenigstens, vielleicht nicht klarer, aber zumindest reflektierter, was man da insgesamt macht. Über die Geschichte von Multimedia will ich nicht viel sagen, da kommen wir später dann noch mit dem Einzelnen drauf. Bloß das eine ist vielleicht interessant, dass so die ersten Spuren dahin, wo man verschiedene Medientypen integriert in ein technisches System, das die einheitlich behandelt, so ein bisschen ähnlich wie das WWW, aber auch eben mit Bildern und Tönen schon integriert. Die Ideen gehen zurück auf kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also ein amerikanischer Technikvisionär sozusagen, der Vannevar Bush wäre da zu nennen. Und der Begriff selber ist in den 70er Jahren schon entstanden. Also das MIT, die große Uni in den USA, hat ein Projekt zu einem Multiple Media System gehabt in den 70ern. In den 80ern ist daraus das Media Lab entstanden. Und ich glaube, das erste Mal, dass der Begriff wirklich sozusagen für eine Einrichtung benutzt wurde, ist immerhin erst 1990 im Apple Multimedia Lab. Und von da an ging dann eine ziemlich massive Verbreitung los. 1995 ist Multimedia als das Wort des Jahres in Deutschland ausgezeichnet oder gewählt worden. Was eigentlich interessant ist, weil solche Begriffe ja meistens immer nur eine kurze Lebensdauer haben und dann wieder von der Bildfläche verschwinden, während Multimedia heute noch ohne weiteres auch im Jahr 2008 auf irgendwelchen bunten Zeitungsbeilagen als was ganz Besonderes rausposaunt wird. Also es ist ein Begriff, der komischerweise an Strahlkraft wenig verloren hat in der Zeit. Und seitdem sehen wir eine ganz dramatische sozusagen Beschleunigung, weil eben die Technik voranschreitet. Wir haben nur noch Multimedia-Computer heutzutage, früher war das was Besonderes, dass Rechner eben mit Toneinausgabemöglichkeiten und Ähnlichem ausgestattet sind. Und seitdem das Ganze eben auch noch so geworden ist, dass jedes Mobiltelefon und die vielen kleinen Musikspieler das erlauben, die Dinge in die Tasche zu stecken, haben wir sozusagen noch einen weiteren eine weitere Welle da oben drauf. Wenn man sich das anschaut, sind es ja doch jetzt schon einige Jahre, die an Geschichte für Multimedia da sind. Also es ist bestimmt keine Eintagsfliege in dem klassischen Sinn. Ja, aber jetzt genug dieser eher weichen und sanften Informationen. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Und da muss ich Sie auch in der Vorlesung vielleicht mal ein bisschen vorwarnen. Die hat so einen gewissen Rhythmus, diese Vorlesung, dass es mal Phasen gibt, in denen wird so ein bisschen erzählt. Da hat man jetzt gerade sowas, ja, da werden so Begriffsstrukturen erzählt, wird so die Geschichte erzählt. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Man fragt sich auch so ein bisschen, vielleicht kann ich da jetzt konkret was mit anfangen, weil es halt einfach bloß so einen Ordnungsrahmen irgendwie vorgibt. Und kann man viel anfangen, wenn man irgendwelche Papers schreiben muss in der Regel und Papers einordnen muss, aber zunächst mal sieht man es noch nicht so direkt. Und dann gibt es andere Sachen, wo es um technische Details geht. Die sind einerseits handfest, die kann man ausprobieren, das ist schön. Andererseits sind sie natürlich auch vergleichsweise anstrengend, wenn man da irgendwas wirklich verstehen muss und wenn man es nicht verstanden hat, kann man da irgendwie abgehängt werden und die Folgeschritte dann nicht mehr verstehen. Und es wird jetzt zum Beispiel so sein, diese Vorlesung ist vergleichsweise sanft, ja, da ist nicht so furchtbar viel an schwierigen Inhalten drin. Die nächste Vorlesung dagegen wird, nächste Woche wird massiv technische Inhalte haben. Damit Sie damit ein bisschen entspannen können, wird die darauffolgende Vorlesung damit ein bisschen, sagen wir, sich mit weicheren Dingen befassen. Und so wird sich das ein bisschen im Semester so dahin ziehen. Also auch kein Grund zu verzweifeln, wenn es mal wieder technisch wird, es wird auch mal wieder anders. Aber ich habe so viel über Medien gesagt und digital ist irgendwie nicht vorgekommen bis jetzt so richtig oder bloß so am Rande und als Selbstverständlichkeit, aber die Vorlesung heißt ja digitale Medien. Also, was ist denn das eigentlich, digital? Hat denn einer von Ihnen eine Idee, wie man digital definieren könnte? Wie würden Sie das denn sagen? Jeder hat dauernd mit Digitaltechnik zu tun. Was ist denn das? Ich habe schon den Gegenbegriff hingeschrieben, das ist analog. Ja? Hm?
Digital ist etwas, wenn es bloß zwei Werte
haben. Genau, also das ist zumindest eine Sache, mit der wir schon ein Stück weiterkommen. Er sagt also, dass etwas ist digital, wenn man sozusagen mit zwei Werten auskommt, das zu beschreiben und zu verarbeiten. Denkt dabei an die berühmten Bits. Das ist wahr, ist aber noch vielleicht noch gar nicht mal das alles an dem Digital, aber das kommt jetzt dann gleich schon mit vor, bei dem, was ich Ihnen sagen werde. Bevor wir es richtig sozusagen an die Stelle kommen, müssen wir zuerst mal über Signale reden. Also was ist ein Signal? Ein Signal ist irgendwie ein Mittel, mit dem wir Informationen übertragen wollen, indem wir eine physikalische Größe verändern. Entweder über den Raum oder über die Zeit, ist jetzt abstrakt gesagt, aber über die Zeit, klar, es ändert sich zum Beispiel die Frequenz oder der Pegel oder beides einer Tonquelle oder es ändert sich über den Raum zum Beispiel der Helligkeitsgrad, mit dem ein bestimmter Bereich des Bildschirms oder in dem Fall wäre es halt die Tafel sozusagen ausgestattet ist und wenn es da ganz hell ist und drumherum ist dunkel, dann sehen wir hier einen Strich und wenn der Strich eine bestimmte Form hat, dann ist das wird das als Buchstabe interpretiert, aber eigentlich ist es die physikalische Größe, die Reflexion des Lichts sozusagen, wie viel an Licht wird dort reflektiert, die sich verändert und die anders ist auf dem Strich und neben dem Strich. Das heißt, es ist die Änderung einer physikalischen Größe über den Raum. Was benutzt wird, um Informationen zu übertragen? Entweder über den Raum oder über die Zeit. Jetzt sind Signale im Allgemeinen kontinuierlich. Also auch hier ist es so, wenn Sie diesen Strich auf der Tafel anschauen und Sie jetzt ein ganz tolles Mikroskop haben, dann wird man feststellen, es ist ein ziemlich weiter Bereich eigentlich da, in dem der Kreidestrich so verschmiert ist. Da weiß man noch gar nicht, ist das jetzt schon der Strich oder ist das noch die Tafel daneben? Das heißt, die genaue Kante von dem Strich festzulegen, ist schwer. bei so einer analogen Information. Das ist genauso, wenn Sie mit zum Beispiel Audioinformationen zu tun haben, wenn nun Sie eine Musikaufnahme hören, da ist es natürlich extrem schwierig, sozusagen jetzt genau das in einzelne Stückchen zu zerlegen. Gut, bei manchen haben es vielleicht Glück, dass das irgendwie ein Stück ist, wo man Tastenanschläge von einem Instrument erkennen kann. Aber da ist die Grenze von einem Element zum anderen ist oft sehr schwer. Und ich kann sozusagen, wenn ich zwei Zeitpunkte habe und die Lautstärke messe, kann ich eigentlich immer noch dazwischen messen und schauen, ist es dazwischen jetzt ein Zwischenwert oder ist da noch ein kleiner Peak dazwischen, dass man nochmal moduliert wird, dass nochmal raufgeht und wieder runter und dann erst an dem zweiten Wert ankommt. Und normalerweise sind physikalische Größen zunächst mal kontinuierlich oder mathematisch gesehen ist es eine stetige Funktion. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich zwei Werte habe, immer noch einen Wert dazwischen anzuschauen. Beliebig lang eigentlich. Ich kann die Genauigkeit im Prinzip beliebig steigern bei einem analogen Signal. Die Frage ist einfach nur, wie genau meine Messeinrichtung ist. Aber es gibt keine natürliche Grenze dafür. Und das ist tatsächlich so, wenn hier eben Stimme im Raum ist oder wenn ein Musikinstrument spielt, dann ist es nur eine Frage, wie genau Sie das aufnehmen. Sie können immer noch sozusagen zwischen zwei Messwerten, die Sie dort haben, noch einen feineren Messwert nehmen. Es gibt tatsächlich, wenn man extrem weit sozusagen in die Miniaturisierung und Feinheit da gerade einsteigt, dann gibt es irgendwo mal einen Punkt, wo uns die Physikgrenzen aufzeigt. Da kommt man in die Quantenphysik. So weit wollen wir hier nicht gehen. Ja, dass die kontinuierlichen Phänomene, die hören irgendwann mal auf, irgendwann wird auch die Physik diskret. Das spielt momentan jedenfalls in der Informatik noch nicht so sehr die Rolle. Wir sagen also ein Signal mit kontinuierlichem Verlauf, also das mathematisch gesehen eine stetige Funktion ist, dass keine Sprünge drin gibt, das heißt analog. Und die genauen Beobachtungen habe ich schon erklärt. Analoge Signale sind sehr, sehr genau, aber natürlich auch sehr störanfällig. Da werde ich noch genauer darüber erklären. Jeder kennt das aus der Praxis. Ein typischer Fall von analogen Signalen wären zum Beispiel Videoaufnahmen auf VHS-Kassetten. Und was da passiert, wenn man die kopiert und die Kopie nochmal kopiert und die Kopie nochmal kopiert, das wird wahrscheinlich jeder mal ausprobiert haben. Am Ende kann man irgendwie das Original fast nicht mehr erkennen. Also analoge Signale haben ihre Probleme. Sage ich gleich nochmal genauer, woran das liegt. Das sind jetzt bloß Beispiele von analogen Signalen, bloß um Ihnen klarzumachen, es ist nicht bloß die Helligkeit oder nicht bloß der Lautstärkepegel oder sowas. Ja, es gibt Luftdruckschwankungen natürlich, das hängt beim Schall, es liegt eigentlich alles an Luftdruckschwankungen. Aber es können auch Dinge sein, wie sich ein Objekt im Raum bewegt. Es kann eine mechanische Kraft sein, die sich verändert, auch wenn ich zum Beispiel irgendeinen Schalthebel benutze, einen Joystick oder ein DV. Dort habe ich physikalische Größen, die sich analog einfach verändern. Ganz wichtig für uns die elektrotechnischen Phänomene, also elektrische Spannung, elektrischer Strom, Widerstand und Kapazität, die können sich eben alle über die Zeit verändern und tun das zunächst mal analog. Das heißt, in einer kontinuierlichen Kurve, wo ich zwischen zwei Werten einen Zwischenwert nehmen kann. Letztlich haben wir es fast immer mit analogen Signalen zu tun. Also wenn Sie jetzt anschauen, was letztlich aus einem Lautsprecher zum Beispiel rauskommt, auch wenn dahinter eben ein MP3-Player steht, das ist schon ein analoges Signal. Deswegen wird der auch immer in das analoge Signal gewandelt, wie man so schön sagt, Digital-Analog-Wandler. Weil der Mensch, da kann man jetzt ein bisschen drüber philosophieren, aber im Großen und Ganzen eben analoge Signale aufzunehmen und abzugeben auch gebaut ist und nicht so sehr diskrete Signale. Ja, was heißt jetzt digitales Signal? Ich habe schon jetzt so ein bisschen austauschbar digital und diskret fast gesagt. Digitales Signal heißt, dass wir ein festes Werteraster haben. Er hat vorher schon gesagt, nur zwei Werte. Aber zunächst mal könnte man sagen, überhaupt wenn wir einfach nur eine feste Anzahl von möglichen Werten haben. Wir haben einen Wertebereich, der ist in den allermeisten Fällen endlich. Spitzfindiger Mathematiker könnte sagen, im Prinzip könnte man auch mit abzählbaren, endlichen Wertebereichen noch arbeiten, also was beliebig große Zahlen zum Beispiel, natürliche Zahlen erlaubt sind. Aber ich darf nicht sozusagen zwischen diese vorgeschriebenen Werte noch Zwischenwerte einschieben. Ich habe einfach einen festen diskreten Wertebereich. In dem Moment, wo ich so einen Wertebereich habe, in dem ich mein Signal darstellen muss, so ein festes Raster, an das ich mich anpassen muss, in dem Moment spreche ich von einem digitalen Signal. Und der entscheidende Unterschied ist, dass das digitale Signal zunächst mal eine extreme Vergröberung ist, viel schlechter als das analoge Signal, weil es uns eben nur einen kleinen Ausschnitt eigentlich der Realität sozusagen wiedergibt. Wir haben nur eben unser festes Werteraster, also eine maximal mögliche Auflösung. Und wenn wir es genauer wissen wollen, geht es nicht mehr. Ja, Sie kennen das, wenn Sie ein digitales Bild vergrößern, irgendwann sehen Sie die Pixel und Sie wollen mehr Details, haben Sie nicht, ist einfach nicht mehr da. Während Sie bei einem analogen Bild, vielleicht irgendwann auch mal an die Körnung des Films anstoßen oder so, aber in der Regel ist der Übergang ganz, ganz weicher und man kann an vielen Stellen vielleicht auch noch Informationen rausholen. Bei digitalen Signalen gibt es ganz klar einen Punkt bei der Auflösung, wo die Wertangabe begrenzt ist. Denken wir mal am besten vielleicht an Audioaufnahmen, also an Musik oder so. Dann wäre diese Achse, die da steht, die Zeit und das Signal verändert sich über die Zeit. Im Prinzip ist das ein Pegel, der über die Zeit sozusagen beobachtet wird. Jetzt wäre ein digitales Signal, ein digitales Audiosignal, im Prinzip sowas. So schaut das digitale Signal aus. Sie haben ein festes Raster und Sie haben sogar eigentlich zwei feste Raster. Sie haben ein festes Raster über die Zeit, wann Sie wirklich überhaupt Informationen zur Verfügung haben. Und Sie haben noch ein zweites festes Raster, welche Werte Sie überhaupt angeben dürfen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das bedeutet, Sie haben im Prinzip nichts anderes als so eine Folge von Punkten, die so irgendwo auf der Kurve liegen. Oder anders gesagt, Sie haben eine Folge von Zahlen. Das heißt, dieses Ding hier ist ein digitales Signal, das ist einfach eine Folge von Zahlen und sonst gar nichts. Das ist das Wesentliche eigentlich, dass wir gleich, ich komme gleich drauf, dass wir sozusagen Dinge, die ja, mit Ton oder Bild zu tun haben, dass wir die in Zahlen umwandeln und damit sind wir plötzlich in der Welt der Computer drin. Ja?
Sind dann Bilder auch digitale Signale?
Ja.
Die haben eine bestimmte Auflösung?
Aber sicher.
Wie ist es dann mit Vektorgrafiken? Die kann man beliebig
vergrößern. Das ist eine spezielle Sache, also Vektorgrafik ist sozusagen eine komplizierte Art digital. Dort haben Sie sozusagen Strukturinformationen statt der eigentlichen Abtastung eines Bilds. Also was ich jetzt gerade sage, bezieht sich vor allem auf digitale Medien, auf den Unterschied werden wir später auch nochmal kommen, die sozusagen durch die Abtastung eines analogen Signals entstehen. Und wenn man jetzt bei Bildern das anschaut, dann denken Sie am besten an den Scanner. Ja, was macht ein Scanner? Der hat eine Auflösung, die steht schon auf der Schachtel drauf, ja, wie viele DPI der hat. Und der tastet das Bild Punkt für Punkt ab und misst, machen wir es der Einfachheit halber mal im Schwarz-Weiß-Modus, misst die Helligkeit dieses einzelnen Punkts. Das heißt, der setzt das Bild um in eine Folge von Zahlen. Genauso, wie wir es jetzt hier bei diesen Lautstärkepegeln haben. Das heißt, alle diese Medien werden in Zahlen umgesetzt. Jetzt ist er gleich eine Runde weitergesprungen, hat gesagt, es gibt aber auch Vektorgrafik, die das ganz anders repräsentiert. Dort hat man eben Strukturinformationen, da wird nicht sozusagen das analoge Signal analysiert, sondern es wird von vornherein ein digitales Signal synthetisiert sozusagen. Es wird eine Rechenvorschrift angegeben, wie ich mein Bild ausrechnen kann. Das ist letztlich auch digital, hat aber die Möglichkeit tatsächlich eine beliebig gute Auflösung zu erzeugen. Sollte man vielleicht an der Stelle ein bisschen außen vor lassen. Also denken Sie wirklich an digitale Signale, die von analogen Signalen abgeleitet sind. Es sind Zahlen. Das ist das Wesentliche, es sind Zahlenfolgen. Und jetzt hat er natürlich vollkommen recht gehabt vorher. Da spielt die Binärkodierung eine Rolle. Man könnte theoretisch komplette Digitalverarbeitung auch mit irgendwelchen anderen Zahlsystemen machen, aber die Computertechnologie basiert darauf, dass wir es genau mit zwei Werten zu tun haben, mit dem Binärsystem. Es gibt nur diese zwei Zeichen, 0 und 1. Und wenn Sie so eine Maschine wie diesen Computer hier oder auch Ihren iPod oder Ihr Handy sozusagen technisch analysieren, wirklich schauen, was da drin vorgeht, dann sind es in letzter Konsequenz eigentlich nur Schalter, die da drin sind. Lauter kleine Schalter, die ausgeschaltet oder eingeschaltet werden können. Millionen von Schaltern natürlich, aber immerhin. jedes einzelne von diesen, Dingen ist ein Schalter, der auf 0 stehen kann oder 1, wie ein Lichtschalter. 0 oder 1. Und das ist der Schlüssel, warum wir sozusagen diese ganzen hochgestochenen Dinge, von denen vorher die Rede war, wirklich machen können. Warum wir Medien integrieren können. Weil wir alles mit diesem einen einheitlichen Repräsentationsmechanismus bearbeiten. Das heißt, ob das jetzt wirklich Zahlen sind oder ob es Texte sind, dann geben wir halt den Buchstaben eine Nummer und schon sind wir bei den Zahlen. Ob es Töne sind, dann tasten wir eben einen bestimmten Raster ab und legen uns ein Raster an Werten zu und schreiben die Zahlen der Reihe nach auf. Ob es Bilder sind, dann tasten wir es eben zweidimensional nach einem Raster ab und schreiben uns die Helligkeits- oder Farbwerte auf. In jedem Fall kommt da einfach eine Menge von Zahlen raus und alle diese Zahlen kann ich als Binärzahlen repräsentieren. Da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Das heißt, dadurch, dass wir das auf Zahlen im Binärsystem überführen, sind wir sozusagen auf dieser einheitlichen Ebene, dass die gleiche Maschine alles das kann, mit Bildern umgehen kann und mit Tönen umgehen kann und mit Textverarbeitung und so weiter. Das war ja noch nicht lange so, da hat man eben eine Schreibmaschine gehabt, einen Fotoapparat und eine Stereoanlage und die hatten absolut überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, das waren einfach vollkommen verschiedene Technologien im analogen Bereich. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass eine Stereoanlage und ein Fotoapparat irgendwas gemeinsam haben, das man irgendwie zusammenstöpseln könnte. Und heutzutage ist es vollkommen normal, dass sie eine Kiste haben, wo ein Kabel in die Stereoanlage geht und am anderen schließen sie ihre Kamera an. Überhaupt kein Thema. Weil eben dieser Rechner sozusagen das alles erlaubt, auf eine einheitliche Plattform zu übertragen. Und da ist das Schlüsselwort tatsächlich das Bit, das Binary Digit. Schön gewähltes Wort, weil es natürlich auch so ein kleines Stückchen, so ein bisschen ist auf Englisch. Und das ist also diese Einheit einfach einer Ja-Nein-Entscheidung, 0 oder 1. Meistens eine Speichereinheit sozusagen, wo man ein 0 oder eine 1 hinschreiben kann. Und was auch ganz schnell dann immer eine Rolle spielt, sind die sogenannten Bytes. Das sind einfach 8 Bits, weil einzelne Bits hinzuschreiben ist immer eine ziemlich mühsame Angelegenheit, weil es zu lange Dinger werden. Und bei Bytes, da kann man immer 8 zusammenfassen und typischerweise repräsentiert man auch die möglichen Muster, die es dafür gibt, die 16 Muster von von 4 Bits als in einem Buchstaben und dann haben wir mit 2 solchen Buchstaben hat man eine Art und Weise, das Byte aufzuschreiben. Das werden wir noch genauer anschauen, ist im Moment vielleicht auch schon ein bisschen zu weitgehend. Das Wichtige ist, dass wir zunächst mal verstehen müssen, dass diese 2 Zeichen tatsächlich reichen, um alles zu machen, was man mit Zahlen machen kann. Und dafür muss man einen kleinen Moment zurückgehen. Die meisten werden das kennen, ja, aber also das hier oben, das ist ja irgendwie Grundschule, ne? Zahlen im 10er-System, wenn ich 243 hinschreibe, dann meine ich damit 3 Einser, 4 Zehner und 2 Hunderter. Also 3 mal 10 hoch 0, 4 mal 10 hoch 1 und 2 mal 10 hoch 2. Wenn noch mehr Stellen davor sind, kommen halt die höheren Potenzen von 10 dazu. Und das kann ich natürlich mit jeder Basis machen, ob das 10 ist oder irgendeine andere Zahl. Und wir wollen ja bloß die 2 haben, ne? 0 und 1 als Ziffern. Also haben wir als Basis 2 und das ist das Binärsystem. Das heißt, da schreibe ich solche Zahlen hin wie 1, 0, 1. Und mache genau das gleiche Spiel. Diese 101 heißt einmal die letzte Ziffer 2 hoch 0 plus 0 mal die zweite Ziffer von hinten 2 hoch 1 plus einmal die dritte Ziffer von hinten 2 hoch 2. Und wenn noch mehr Ziffern davor kommen, dann werden die eben 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5 und so weiter bedeuten. Einfach den, ob dieses Ding drin ist sozusagen, dieser Faktor, dazu summiert werden oder der Summand drin ist, müsste man eigentlich sagen, und dann kommt eine 0 hin oder eine 1, wenn es drin ist, kommt eine 1 hin, wenn es nicht drin ist, eine 0. Wenn wir es jetzt hier rechnen, 1 mal 2 hoch 0, das heißt die 1, 2 hoch 0 ist ja 1, ist drin, also 1, die 2 ist nicht drin und die 4 ist drin, das heißt wir haben 1 plus 4, das heißt im Dezimalsystem würden wir für diese 1, 0, 1 5 schreiben. Das ist aber nur eine Konvention. Wir haben uns halt daran gewöhnt, die Zahlen im Dezimalsystem zu schreiben. Wir hätten die genauso gut im Achtersystem lernen können. Da wäre die ganze Mathematik auch nicht wesentlich anders. Und so ist es auch. Sie können Rechenoperationen, eigentlich genau die gleichen Rechenoperationen, schriftliches Rechnen und so weiter, wie Sie es in der Grundschule gelernt haben, natürlich auch auf den Binärzahlen machen. Können die addieren, multiplizieren und so weiter. Das Schöne daran ist, dass nachdem das nur Schalter sind, die umgelegt werden, dass ich Schaltnetze bauen kann, die nun diesen Operationsverlauf wie beim schriftlichen Rechnen technisch repräsentieren. Das heißt, wenn ich die Schalter umlege, ich habe oben, können Sie im Deutschen Museum, ein bisschen in der Informatikabteilung ganz wunderbar anschauen, das ist genauso, solche Einrichtungen sind da, da legen Sie oben die Schalter um und repräsentieren eine Zahl, dann ein zweites Feld, da legen Sie Schalter um, repräsentieren eine zweite Zahl und dann entsteht unten einfach die Summe der beiden Zahlen im Binärsystem. Das heißt, Sie haben ein Rechenwerk vor sich und das lässt sich einfach durch ein Netz sozusagen von digitalen Schaltkreisen, sagt man, aber im Prinzip nur von Schaltern, die im Wesentlichen logische Verbindungen herstellen. Sollen wir jetzt einschalten, wenn eins von denen an ist oder wenn beide an sind? Sollen wir das Negative von dem Zeichen anzeigen? Gibt es ein paar wesentliche Grundelemente. Aus denen kann man Rechenwerke aufbauen. Kann man zum Beispiel multiplizieren, kann man addieren, kann man Dinge vergleichen. Man kann natürlich auch Dinge umspeichern von einem Platz an anderen. Und damit wird schon ein bisschen klar, dass das letztlich ja, eine Repräsentation ist, mit der ich eben auch Verarbeitungsmöglichkeiten habe, die mit technischen Geräten ganz einfach sind. Das ist das, was den Rechnern zugrunde liegt und was Sie in den anderen Informatikvorlesungen ja auch ausführlich kennenlernen werden. Also darüber muss man sich im Klaren sein, wir machen Zahlen und die Zahlen im Binärsystem. Ja, und nachdem wir jetzt aber in der Informatik sind, müssten wir natürlich, und vor allem in der Medieninformatik sind, müssen wir natürlich jetzt nochmal auf unsere Signalverläufe da schauen. Was ist denn jetzt, wenn wir einen Verlauf haben, hier wie zum Beispiel über die Zeit den Lautstärkepegel und wir wollen das abtasten? Ja, das Erste ist mal, dass wir, habe ich schon gesagt, ein festes Raster über die, ich sage jetzt mal X-Achse haben werden, was jetzt bei der Lautstärke zum Beispiel die Zeit sein wird. Das heißt, wir haben Messpunkte gleichen Abstands, bei der Zeit eben bestimmte Zeitabstände, die meistens extrem gering sind übrigens. Ja, also eine klassische CD ist ja eine digitale, CD-Audio ist eine digitale Aufzeichnung schon, da haben Sie 44.100 Messpunkte pro Sekunde, also das ist nicht richtig lang der Abstand. Und bei den räumlichen Dimensionen haben wir ja vorher den Scanner gehabt, da sind Sie also bei irgendwie den mindestens 300 Dots pro Inch, also auch relativ kleinen Abständen, in denen das abgetastet wird. Das ist der Abstand zwischen den Messungen. Und da spricht man von der Diskretisierung. Wir nehmen sozusagen in einem bestimmten Abstand nehmen wir Messungen. Und zu jedem Messpunkt, der durch diesen Abstand bestimmt wird, machen wir eine Messung und das ist ein Messwert, den wir dort haben. Und der Messwert, der nennt sich Sample und das Ganze, was man hier macht, auf Englisch, was man hier macht, ist Sampling. Das heißt, wir tasten das Signal ab zu bestimmten vorgegebenen Zeitpunkten oder Orten und bestimmen jeweils den aktuellen Wert. Haben also eine ganz lange Folge von Samples, was also heißt, dass wir eigentlich diese zwei Raster haben. Das eine ist, das ich vorher schon gezeigt habe, das horizontale Raster und es kommt jetzt dieses für die Samples noch ein zweites Raster dazu, weil wir dort eben, damit wir letztlich auf unsere Binärzahlen kommen, eben nur eine feste Anzahl von Werten zulassen wollen. Diskretisierung an der Stelle eben nochmal. Das heißt, wir haben man sagt, um das zu unterscheiden, hier Quantisierung. Das ist jetzt von der Begrifflichkeit ein bisschen schwierig, weil Diskretisierung ist so ein ganz allgemeiner Begriff, was Analoges in einzelne zulässige Werte zu zerlegen. Wenn man über Abtasten analoger Signale spricht, dann gibt es sozusagen einen spezielleren Begriff noch, da sagt man, Diskretisierung ist eigentlich die Zeitachse oder die X-Achse sozusagen entlang derer wir abtasten, in Stückchen zu zerlegen und die eigentlich auch Diskretisierung der möglichen Werte, die wir haben, für die benutzt man einen anderen Begriff, da sagt man Quantisierung, um die zwei auseinanderzuhalten. Also muss man ein bisschen aufpassen, es gibt sozusagen Diskretisierung als allgemeinen Begriff und dann, wenn man in der Abtasttheorie wirklich drin ist, spricht man bei Diskretisierung sozusagen von dem festen Abstand der Messpunkte und Quantisierung von dem Raster der möglichen Werte. Also jeder Messwert wird dann so ein Wert in dem Raster, ich denke, das ist klar. Das heißt, Sie haben im Prinzip auf das Signal jetzt so ein Raster draufgelegt und was jetzt passiert, ist, dass einfach zu jedem Zeitpunkt eben der, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, der nächstgelegene Punkt in Ihrem Raster bestimmt wird. Das passiert bei der Digitalisierung und Sie sehen, eine Stelle ist an dem Beispiel schon so, dass man merkt, das schmerzt ganz ungeheuer. Wenn Ihr Raster eben relativ grob ist, dann haben Sie ein Problem. Also wenn Sie da diese Feinheiten dieser Spitzen dort unten nicht mitbekommen, Dann ist die Frage, ob denn Ihr Signal, Ihr digitales Signal, wirklich noch das repräsentiert, was in dem analogen Signal da war. Das heißt, die Frage, welche Quantisierung wählen wir, wie wählen wir da unsere Parameter, ist ganz entscheidend. Wir werden uns das noch genauer anschauen nächste Woche mit dem sogenannten Abtasttheorem. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir halt ein sehr feines Raster brauchen, das so fein sein muss, dass wir an die Unterscheidungsfähigkeiten des Menschen rankommen. In dem Moment, wo wir den Punkt erreicht haben, dass unser Raster so fein ist, dass das, was wir an falschem Signal dann rekonstruieren, für den Menschen nicht mehr vom Original wegzukennen ist, in dem Moment sind wir sozusagen zufrieden bei der Digitalisierung. Es ist also tatsächlich, ich habe es schon einführend gesagt, alles irgendwie von der Physiologie des Menschen abhängig. Und wenn wir für andere Lebewesen digitale Audioaufzeichnungen entwickeln würden, die eben andere Sinnesorgane haben, dann müssten wir das anders machen, weil die vielleicht bestimmte Dinge genauer unterscheiden können als wir oder vielleicht auch schlechter unterscheiden können. Und dann kann man dementsprechend diese Parameter, wie dicht unsere Raster vertikal und horizontal sind, entsprechend anpassen. Also durch zu grobe Raster entstehen Digitalisierungsfehler. Das ist eine Sache, die man sich ganz klar merken kann. Das sieht man hier an ein paar Stellen. Versucht hier einzubauen, dass es eben Feinheiten gibt, die jetzt dieses grobe Raster nicht wirklich auffangen kann. Was man dagegen tut, nächste Woche, das ist also jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Mit der Terminologie, wie gesagt, ist es ein bisschen gefährlich. Bei Audio ist die X-Achse die Zeit und die Genauigkeit der Diskretisierung, also der Abtastrate, wie häufig tastet man ab, nennt man eben Abtastrate, Sampling Rate, und man sagt zur Genauigkeit der Quantisierung, sagt man Auflösung. Resolution, das eine misst man in Hertz, wie oft pro Sekunde, und das andere ist, wie viele Bit, also wie habe ich sozusagen, ich habe zum Beispiel 16 Bit, was mir eine bestimmte Anzahl an Zahlwerten vorgibt, und mit in diesem Raster von den 16-Bit-Zahlen muss ich meinen Messwert unterbringen. Zwischenwerte gibt es dann nicht mehr. Das wären also die beiden Dinge, wie oft taste ich ab und wie genau ist der Messwert. Und beim Bild habe ich dummerweise, zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch, den Begriff Auflösung an einer anderen Stelle. Da sagt man eigentlich für die Abtastrate, dass das die Auflösung ist. Das heißt, wie genau schaue ich sozusagen hin, wie häufig kommen meine Abtastpunkte. Und für die Anzahl der möglichen Werte spricht man pro Punkt, spricht man meistens eigentlich von Farbtiefe oder Grauwerttiefe. Manche Leute sagen auch Farb- bzw. Grauwertauflösung. So Color Resolution zum Beispiel ist ein Begriff, der durchaus üblich ist. Da muss man also sehr genau aufpassen, wenn jemand einfach so bloß von Auflösung redet, ist schon die Frage, denkt man mal an diese zwei Achsen, ist das denn der Abstand der Messwerte oder ist es das Raster möglicher Messwerte? Das kann im Prinzip keine Auflösung für beides benutzt werden. Und man sieht auch, es gibt, also je nachdem, welches Medium man hat, welche Medienart, gibt es natürlich verschiedene Einheiten. Bei Audio hätten sie jetzt zum Beispiel Hertz und Bit also Hertz für die Diskretisierung und Bit für die Quantisierung. Und bei einem Bild hätten sie zum Beispiel Dots per Inch oder sowas für die Diskretisierung und Anzahl der Bit auch für die Quantisierung. Was jetzt leicht verständlich ist, ist, dass sie verschiedene Dimensionen natürlich haben. Text, denken wir an ein Laufband, das irgendwie so ein Gebäude Nachrichten verkündet, so ein Ticker. Das ist eigentlich nur eine Dimension, da kommt immer ein neuer Buchstabe über die Zeit. Ein Bild hat schon zwei Dimensionen, ein Video hat die zwei Dimensionen vom Bild und das verändert sich über die Zeit, haben wir drei Dimensionen. Kann aber ganz anders sein. Raumklang zum Beispiel hat natürlich eine zeitliche Dimension und positioniert das in drei räumlichen Dimensionen. Das heißt, wir haben erstens mal Medien, die raumabhängig oder zeitabhängig sind und es können viele solche Dimensionen sozusagen zusammenkommen, was aber letztlich das Prinzip nicht ändert. Da muss ich halt dann entlang aller dieser Dimensionen, muss ich jeweils mein Diskretisierungsraster aufspannen und sagen, zum Beispiel beim Bild, ich mache horizontale und vertikale Abtastung oder beim Video, ich mache horizontale, vertikale Abtastung und die Framerate sozusagen über die Zeit. Diese Umkodierung von Dimensionen ist vielleicht eine mehr philosophische Bemerkung, aber es ist tatsächlich so, dass man Raumdimensionen und Zeitdimensionen ganz automatisch immer wieder gegeneinander austauscht. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Scrollbar anschauen, dann ist das ein großes Bild und Sie sehen nacheinander nur Teile von dem Bild und Sie verschieben sozusagen Ihren Ausschnitt. Das heißt, Sie haben über eine Änderung der Zeit, kommen Sie auf einen anderen Bereich im Raum. Oder wenn Sie jetzt anschauen, Notenschrift oder so, das ist eigentlich was natürlich Zeitliches, was da steht. Steht auch über Pausen und alles ganz viel drin. Aber es ist letztlich ein räumliches Gebilde, das auf der zweidimensionalen Ebene existiert. Also in Darstellungsformen kann man da durchaus zwischen den Dimensionen hin und her springen. Das ist vielleicht bloß eine philosophische Randbemerkung, aber was natürlich wichtig ist, ist dieses Rätsel eigentlich jetzt. Wir haben gerade festgestellt, Digitalisierung ist eigentlich eine extreme Vergröberung und macht Fehler. Andererseits ist jeder immer stolz auf die digitale Qualität und tatsächlich ist ja unsere Wahrnehmung auch wirklich so, dass uns eine CD, Audio-CD zunächst mal irgendwie präziser, vielleicht hochwertiger vorkommt als eine alte Shellac-Aufnahme, wobei man sich da, wie gesagt, über alles streiten kann. Also was ist jetzt der Punkt an der digitalen Qualität? Der Punkt ist, dass Sie eben unterscheiden müssen zwischen Nutzsignal und Störungen. Ja, es gibt das Signal selber, nehmen wir mal wieder die Musik, das ist das, was sozusagen wirklich in dem Konzertsaal an Luftdruck, Veränderungen des Luftdrucks produziert wird. Und dann gibt es Störungen, die schon alleine dadurch entstehen, dass nun zum Beispiel ein Mikrofon dort eingesetzt wird, das bestimmte physikalische Eigenschaften hat und dann bei bestimmten Sachen bestimmt mehr oder minder gut mitschwingt. Also da basteln die Ingenieure ja dran, das Mikrofon sehr neutral über den gesamten Frequenzgang zu halten, aber trotzdem, da entstehen schon Fehler. Dann wird das Ganze über irgendwelche Kabel übertragen, wo potenziell die Möglichkeit besteht, dass irgendwelches Brummen zum Beispiel über die Netzspannung, die 50 Hertz, die wir haben, irgendwie sich mit reinmischt in das Signal. Es gibt Aufzeichnungsmedien oder Übertragungsmedien, die Rauschen produzieren, ganz klassisch, wie Magnetbänder, bei denen einfach ein Grundrauschen eigentlich immer bei der Wiedergabe mit dabei ist. Und das Signal, das analoge Signal, das wir insgesamt haben, setzt sich eigentlich immer zusammen. Wenn wir jetzt mal die Form schon nehmen als elektrische Spannungsschwankung hier in dem Fall, was hier so grün oder links gezeichnet ist, ist also das Nutzsignal und dann dazu irgendein Störsignal, das sich auch über die Zeit verändert. Und was wir wirklich kriegen, sozusagen am anderen Ende der ganzen Übertragungskette, ist das Resultierende aus beiden, also die Summe, wo in jedem Punkt sozusagen die beiden Signale überlagert werden und die Summe angetragen wird. Das wäre also jetzt dieses blaue Signal. Kein Mensch hat irgendeine Chance, dieses blaue Signal wieder so zu bearbeiten, dass wir das Rote rausrechnen können. Also es gibt tatsächlich Rauschunterdrückungsverfahren zum Beispiel für um das Rauschen von Magnetbändern zu unterdrücken, da gibt es ein paar Tricks, aber prinzipiell ist es einfach ein Signal, an dem nicht mehr zu erkennen ist, wie sich es aus Nutzsignal und Rauschen zusammengesetzt hat. Jetzt schauen wir das Ganze bei digitaler Qualität an. Wir haben gesagt, das sind alles Zahlen und die einzelnen Zahlen werden als Binärzahlen repräsentiert. Das heißt, wir haben Einsen, Nullen, Einsen und so weiter. 1, 0, 1, 1, 0 zum Beispiel. Naiv gesehen, in der Praxis wird es dann auch noch ein bisschen komplizierter, kann man sagen, wir haben ein Spannungsniveau, was weiß ich, 2 Volt, das ist die logische 1 und ein anderes, was weiß ich, ein halbes Volt, die logische 0. Kann es ganz anders sein, aber zumindest kann man sich das mal so vorstellen. Ja, das sind so wird das Signal dann auf einer Leitung repräsentiert werden. Und damit haben Sie also natürlich diese ganz starken Sprünge. Sie haben ein Signal, das eben zwischen den Einsen und den Nullen hin und her springt. Interessant ist es, wenn wir jetzt das gleiche Rauschen drüber legen wie vorher. Das heißt, wir haben das rote Störsignal und legen das drauf und kriegen die resultierende. Das heißt, unser ursprünglich schön rechteckiges Signal, ganz so wird es ein echten elektrischen Schwingkreisen nie sein, aber trotzdem, dieses Signal wird von dem Störsignal überlagert und man sieht, es wird verformt. Nur ist jetzt der Punkt, wenn wir nachher überlegen, was ist eine 0 und was ist eine 1, dann genügt uns im Prinzip eigentlich die ganz grobe Information, ist es näher bei den 2 Volt oder näher bei dem halben Volt? Und da kann so viel Abstand dazwischen gemacht werden, dass das Rauschen, das Störsignal einfach nicht mehr so viel Störung einrichten kann, dass sie die beiden verwechseln können. Ja, Sie sehen hier so zwei so graue Bänder und man sagt, alles was in dem oberen grauen Band ist, das nehmen wir als eine 1. Alles was im unteren grauen Band ist, was weiß ich, von einem Viertel Volt bis einem Dreiviertel Volt oder so, das nehmen wir als eine 0. Und auch wenn das Signal ziemlich verformt ist, kann ich immer noch sagen, hier ist eine 1, hier ist eine 0, hier ist eine 1 und das Rauschen ist wieder komplett weg. Das hatte keinen Einfluss auf die Übertragung. Ich kann es immer noch komplett rekonstruieren, die Information. Und das ist die eine entscheidende Stelle, an der digitale Qualität einfach einen großen Unterschied macht. Das heißt, ich habe bei der Übertragung und beim Speichern habe ich zunächst mal keine Verluste. Also was sind die Vorteile digitaler Signale? Ganz massiv, Störungen des Übertragungsmediums spielen kaum eine Rolle oder ich kann das System so auslegen, dass ich die ausschließen kann. Also erst ab einem gewissen Schwellwert die einzubeziehen, das haben wir gerade gesehen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge zusätzlicher Möglichkeiten, dass ich digitalen Signalen Zusatzinformationen mitgeben kann, an der ich Fehler erkennen kann, ob tatsächlich noch was schiefgegangen ist, Fehler zum Teil auch korrigieren kann. Also das merken Sie bei der Audio-CD zum Beispiel, auf der Sie ohne weiteres mal einen Kratzer drauf haben können und das stört das Signal überhaupt nicht. Das hat natürlich irgendwie alles auch seine Grenzen, ist ganz klar. Also wenn es wirklich mal anfängt, mit dem Kratzer das Signal zu zerstören, dann gibt es natürlich immer irgendwo eine Grenze, wo man es nicht mehr rekonstruieren kann. Aber es ist extrem unempfindlich im Vergleich zum analogen Signal, wo die Störung einfach drin ist im Signal. Wenn Sie einen Kratzer in einer Langspielplatte haben, dann kriegen Sie den nie mehr raus, es sei denn, Sie digitalisieren das Signal und machen es mit Nachbearbeitung dann auf der digitalen Ebene. Es ist damit verlustfrei kopierbar und das ist sozusagen das, was wirtschaftlich die meisten Konsequenzen hat. Analoge Signale, analoge Tonaufnahmen zum Beispiel konnten natürlich auch, was weiß ich, Langspielplatten auf Kompaktkassetten aufgenommen werden, aber durch den Verlust einfach, durch den Informationsverlust beim Kopieren, war das im Prinzip keine so große Gefahr für denjenigen, der das als Produkt verkaufen will, diese Musikaufnahme. Weil wem das wirklich gefällt, der muss sich eigentlich das Original kaufen, damit er gute Qualität hat. Sie kennen das Problem mit Tauschbörsen und allem drumherum. Durch die verlustfreie Kopierbarkeit ändern sich komplett die Spielregeln des Marktes. Das alte Verfahren funktioniert einfach nicht mehr und das ist ja irgendwie weil ein ziemlich langwieriger Prozess gewesen, bis zum Beispiel die Musikindustrie das begriffen hat, dass ihnen eigentlich die Grundlage ihrer Arbeit weggenommen wird. Was man jetzt nicht wirklich ändern kann, es ist einfach so. Es kommt noch dazu bei den digitalen Signalen, wenn man jetzt die Vorteile anschaut, dass es viele Signale gibt, da ist jetzt eine Vektorgrafik vorher zu erwähnen, die gleich digital entstehen, die gar nicht erst abgetastet werden. Also zum Beispiel diese Animationsfilme, da werden keine Kameras in dem Sinn benutzt, sondern die werden im Computer komplett generiert. Und da ist es natürlich, das in digitaler Form weiterzuverarbeiten, genau der angemessene Weg. Der Nachteil ist, ja, es gibt eine Liste von Nachteilen, die sich allerdings alle stark reduzieren, wenn man genau hinschaut. Der wichtigste Nachteil ist Informationsverlust gegenüber dem Original. Also es gibt insbesondere bei Leuten, die eben, sagen wir, sehr wahrnehmungssensibel sind, was weiß ich, Künstler, die eben geschult sind, optische Reize wirklich detailliert aufzunehmen, denen tut es oft richtig weh, wie schlecht manche Digitalisierungen von Bildern sind, genauso bei der Musik. Und da gibt es sehr oft die Tendenz, dass man sagt, dass eine Reproduktion mit einer analogen Kamera oder eine Aufnahme auf einer Langspielplatte hat letztlich für mich mit meiner geschulten Wahrnehmung die bessere Qualität, weil ich nämlich noch genauer wahrnehmen kann, als dieses Raster, das drüber gelegt worden ist. Das Raster ist für so einen Standardverbraucher, der es nicht so genau wahrnehmen kann und deswegen fehlt da was. Andererseits, wenn ich das Raster weit genug hochschraube, sozusagen fein genug mache, dann werde ich irgendwann mal den Punkt erreichen, und da sind wir im Prinzip technisch schon dran, dass auch der beste Spezialist eben sozusagen seine Genauigkeit erreicht hat. Wäre so ein Beispiel zum Beispiel bei der Musik, die Super-Audio-CD, wo man eben versucht, wirklich mit digitalen Mitteln dahin zu kommen, dass man eben eigentlich fast ein analoges Signal hat. Zweites Problem ist der Speicheraufwand oder Übertragungsaufwand, die Kapazität. Sie kennen das, wenn Sie ein Video übers Internet laden wollen. Ja, das ist also eine längliche Angelegenheit. Wobei da das große Argument dagegen ist, dass das natürlich sprunghaft vorwärts geht, einfach durch den technologischen Fortschritt, was wir an Festplatten heutzutage so klein zur Verfügung haben und an Bandbreiten im Internet, das scheint sich ganz stark zu reduzieren. Und die Spezialtechnik, die man früher gebraucht hat, um zum Beispiel Videos auszuspielen von Computersystemen, da hat man spezielle Festplatten gebraucht, die waren mehrere Festplatten, wo die Köpfe in geschickter Art und Weise synchronisiert geführt werden mussten, dass wirklich der nächste Block an Information rechtzeitig da ist. Das hat sich weitestgehend dadurch erledigt, dass die Technik einfach schneller wird. Das heißt, die Nachteile, die da sind, die sind alle dabei, dass sie durch den technischen Fortschritt immer kleiner werden. Und das haben wir erlebt, das ist sozusagen auch der Grund, warum diese Digitalisierungswelle so über uns drüber schwappt. Also was ist jetzt so ein digitales Medium? Wir haben technische Medien aller Typen. Wir digitalisieren die Repräsentationen dieser digitalen Medien, also haben letztlich nur Zahlen, Nuller, Einser, kombinieren das Ganze mit einer entsprechenden netztechnischen Infrastruktur und das Ganze mit dem Ziel natürlich nach wie vor, weil wir es mit Medien zu tun haben, irgendwie Kommunikationsprozesse zu unterstützen, also gesellschaftliche Medien zu schaffen, zu ergänzen, in irgendeiner Form zu gestalten. Das ist also sozusagen das Thema der Vorlesung, um das tatsächlich geht. Also ein ganz schön umfangreiches Thema. Und wenn man jetzt schaut, was sind denn digitale Medien so wirklich, läuft uns denn so über den Weg, was digitale Medien sind? Ein ganz großer Klassiker war die CD-ROM, ja, die heute schon fast nicht mehr so richtig bekannt ist, also eine CD mit, naja, also Computerspielen oder so, eine CD mit Daten und Programmen drauf. Das ist mit Sicherheit alles digitalisiert, es sind verschiedene Medien, also Audio, Video dabei, ganz klar. Eine DVD, Video-DVD zumindest, ist eindeutig auch ein digitales Medium, World Wide Web. Die Telefonnetze, über die habe ich schon geredet. Viele andere Dinge sind manchen Leuten noch gar nicht bewusst. Das Fernsehen zum Beispiel ist gerade dabei, sich zu einem digitalen Medium komplett zu verwandeln, weil wir im terrestrischen Bereich nur noch digitale Ausstrahlung haben, über Satellit zum zunehmenden Bereich digital ausgestrahlt wird. Und dort haben wir ja schon die Situation, dass analoge Ausstrahlung wirklich abgeschafft wurde. Und vielleicht ein Thema, das ganz hochaktuell ist, wenn Sie also jetzt gerade heute Abend in den Nachrichten und in den nächsten Tagen in den Zeitungen lesen, E-Books, E-Papers, Bücher, Zeitschriften sind traditionell, was das irgendwie mit Papier zu tun hat, was man in die Hand nimmt und irgendwie falten kann und in die Tasche stecken. Inzwischen ist durch Technologien wie die sogenannte E-Ink es durchaus möglich, mit fast keinem Stromverbrauch einen extrem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast Displays herzustellen, die zumindest in Laborprototypen durchaus auch faltbar sind. Soweit ist es jetzt in den Marktprodukten noch nicht, aber zumindest so schöne kleine Kästchen, die ein wirklich sehr, sehr kontrastreiches Bild zum Lesen anbieten, gibt es als E-Book-Reader. Und die Frankfurter Buchmesse ist in höchster Aufregung, was jetzt in den nächsten Jahren mit dem Buchmarkt passieren wird. Weil so ein E-Book-Reader natürlich wieder komplett anders funktioniert als so ein gedrucktes Buch, weil ich kann nämlich jederzeit das Ding aktualisieren. Ich muss mir keine Bücher irgendwo hinstellen, ich kann mir die übers Internet in Sekundenschnelle laden. Meine neuen Bücher. Ich kann die Dinge natürlich auch kopieren. Also es ist bestimmt kein Bereich, der da ausgenommen bleibt von dieser Veränderung. Und viele Dinge, also so eine Liste, wenn man macht, was sind digitale Medien und was sind noch analoge Medien, wenn man die vor 10 Jahren gemacht hat, dann waren die digitalen ganz wenig und die analogen noch viele und die digitale Liste wird einfach immer länger. Ja, um nochmal an die anderen Bereiche zu erinnern, so ein Navigationssystem im Auto oder ein Fahrerinformationssystem, das so Dinge macht wie Reichweite und Durchschnittsverbrauch anzuzeigen, das sind natürlich auch alles digitale Medien, die von der Fahrzeugtechnik schon gar nicht mehr wirklich zu trennen sind. Aber auch nicht von der Unterhaltung, weil die Navigation natürlich die Musik runterblendet, um die Sprachansage hörbar zu machen. Also Sie sehen, die digitalen Medien, die fressen sich so irgendwie in unseren Alltag einfach komplett rein. Und es ist schon ziemlich schwierig, keine digitalen Medien zu finden. Ja, klassische Bücher und Zeitschriften hatte ich noch voriges Jahr auf den Folien stehen und mit dem E-Book und dem E-Paper sieht man schon, es ist schon in der sozusagen Auflösung begriffen. Klassischer Rundfunk ist komischerweise noch eine Sache, Hörfunk, der sich dagegen sträubt bis jetzt. Es gibt digitale Radiostandards, die werden aber ganz selten in Deutschland eingesetzt. In Großbritannien ist es schon anders, da ist auch der Hörfunk weitgehend digital. Also es gibt wirklich zunehmend digitale Medien und ich denke, als Motivation, sich damit zu befassen, sollte das Ganze an der Stelle ausreichen. Es ist ja auch jetzt 12:45. Also das war jetzt so ein grober Überblick, was digitale Medien sind. Ganz wichtig, die Digitalisierungsbegriffe. Und bereiten Sie sich schon mal darauf vor, die nächste Vorlesung wird dann ein ganzes Stück technischer und vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller. Dankeschön.